Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Liebste Freundinnen und Freunde, bevor es mit der Folge gleich losgeht, kommt noch ein klitzekleines bisschen Werbung für Roku-Gin. Roku ist der authentische japanische Premium-Gin, der nach den Regeln japanischer Handwerkskunst hergestellt wird und durch die besonderen Botanicals das Beste aus Japan und jeder Jahreszeit in sich vereint. Und das ist nicht nur Quatsche, sondern das stimmt wirklich, denn im Japanischen steht Roku für die Zahl 6 und jede Flasche enthält 6 ganz besondere Botanicals, die in Japan in der richtigen Jahreszeit auf dem Höhepunkt ihrer Reife geerntet werden. Ausbalancierter Geschmack, ausgewogen, blumig und frisch. Und wie ihr wisst, wir lieben Gin, wir lieben Japan und das macht Roku Gin zu was ganz Besonderem. Wie gesagt, die 6 Botanicals werden im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter geerntet. Und im Frühling werden zum Beispiel die Sakura-Blüten und die Sakura-Blätter geerntet. Im Sommer der Sencha-Tee und der Gyokuro-Tee. Im Herbst Sanjo-Pfeffer und im Winter Yuzu. Yuzu, ihr wisst, wie oft ich schon Yuzu benutzt habe und wie geil Yuzu ist. Und diese ganzen Botanicals, die in dem Roku Gin vereint sind, machen das wirklich zu was ganz Leckerem, Schmackhaften und vor allem Besonderen. Ich kann euch ans Herz legen, da einfach mal einen ganz klassischen Gin Tonic oder sagen wir mal einen japanischen Gin und Tonic zuzubereiten. Dafür braucht ihr 50 ml Roku Gin, 150 ml Premium Tonic Water, 5 bis 6 feine Ingwerstäbchen und Eiswürfel. Ganz schnell, ruckzuck, eiskalter Genuss, jetzt im Sommer perfekt. Viel Spaß damit und vielen Dank für die Unterstützung. Jetzt geht's los mit der Folge.
Das wird Tochter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfangen.
Kau und Schluck.
Du schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
So, die Spargelsaison ist langsam zu Ende. Ich habe nochmal Hollandaise gemacht am Wochenende und ich habe einen kleinen Lifehack noch. Willst du denn wissen?
Unbedingt.
Und zwar habe ich mir so ein ganzes Kikok-Maishähnchen geholt und habe das dann filetiert und habe quasi die Brust und die Schenkel und so gehabt und hatte die Karkassen und die Haut. Und es geht jetzt um die Haut. Ich habe die Haut in einem Topf so leicht ausgelassen, also das Fett ausgelassen und habe dieses ausgelassene, leicht geröstete Fett dann noch in die Butter und habe das Ganze dann noch mit der Butter geklärt und hatte dann so eine Geflügelhaut, Butter, mit der ich meine Hollandaise montiert habe. Kleiner Hack, dank mir später.
Montiert, ich liebe dieses Wort, montieren.
Montieren, ja. Das, ich habe einen Fahrradreifen rein montiert in die Hollandaise.
Aber gab es dann zum Spargel Huhn, Geflügel?
Ja.
Ich habe noch nie gegessen.
Noch nie ein Hühnchen oder so zum Spargel gegessen?
Nee.
Doch. Ich kann auch so einen Saltimbocca vom Hühnchen empfehlen. Ist zwar wohl klassisch und oldschool, aber wenn du das so mit ein bisschen Serrano und Salbei einwickelst.
Saltimbocca
und
dann mag ich gerne.
Das ist eigentlich klassisch mit Kalb, aber mit Hühnchen funktioniert es auch. Oder mit Maishähnchen oder mit Poularde, Perlhuhn, alles möglich. Das ist meine kleine Anekdote zum Hollandaise-Pimpen. Aber der Spargel war scheiße. Hat nicht mehr geschmeckt. War ein kleiner Downer, ich hatte richtig Bauchweh. Vielleicht lag es aber auch an dem Geflügel Hollandaise-Teil. Ich weiß nicht, irgendwas ist schiefgelaufen. Ich will hier Werbung machen für ein Ding, das ich voll gut fand, hatte danach aber einfach Todesbauchschmerzen. Ich weiß nicht. Ich habe aber auch, ich muss dazu sagen, ich habe am Mittag, weil wir es ein bisschen eilig hatten, habe ich mir einen Doppel-Cheeseburger gegönnt. Vielleicht war es auch der.
Ja, wahrscheinlich eher
nicht,
der.
Wir können es nicht wissen.
Wo, bei welchem Anfangsbuchstaben Fastfood-Kette?
M wie Meier.
Mhm. Macht Sinn. Mhm. Ich hatte gestern auch sehr gute Butter, by the way. Ich war für Butter und Brot habe ich gestern gegessen. In Weinheim bei so einem Pop-up von so einer Bäckerei. Da gab es guten Wein und Butter mit Salz. Das war's.
Das war das ganze Angebot, Brot und
das
Butter?
Das war's. Brot und Wein hieß die Veranstaltung.
Ach so, okay.
Das war aber sehr gut. Liebe Grüße nach Weinheim, das war schön bei euch gestern.
Ja. Bei 30 Grad trinkst du Wein auf so einem
Fest.
Du hattest ja auch
Rot,
du hattest ja auch einen Flohmarktstand. Wie war es auf dem Krempelmarkt? Bist du deine Sachen losgeworden? Nee. Bist du jetzt reicher?
Nee, ich bin reich an Erfahrung und hatte eine gute Zeit mit Patrick, mit dem wir, also ich habe einen Stand mit Patrick zusammen gemacht, aber so richtig gut verkauft haben wir nicht. Wir hatten zu hochqualitative Sachen dabei.
Du warst zu teuer.
Ich war nicht zu teuer, ich bin dann schon echt ordentlich runter mit dem Preis, aber ich habe mir irgendwann auch gedacht, so nee, dir will ich das nicht verkaufen. Noch im Emma Wolf und so, ne? Und das ist ja eigentlich so diese Worms Mannheim Connection, die ist so auch vor ein paar Jahren aufgeploppt und wir haben uns dann irgendwann auch mal kennengelernt und seitdem sehen wir uns hier und da mal, vor allem aber nachts.
Richtig. Ne? Ich glaube, wir haben vorhin schon festgestellt, so früh morgens haben wir uns, glaube ich, noch nie aufgeschaut.
Stimmt, ja. Felix macht Schnaps, du machst Wein und Essig. Erzähl doch mal, wo du herkommst und wie dieses Konstrukt bei euch in der Familie, was ja immer Familienbetrieb ist, funktioniert.
Ja, also tatsächlich ist es bei uns so, wir haben früher mal als landwirtschaftlicher Betrieb angefangen und sind eigentlich auch noch als Familienbetrieb relativ jung. Also mein Großvater hat damals alles gestartet in Worms-Herrnsheim, ist bei uns der kleine Vorort mit gerade mal so 4000 Seelen, also wirklich eher klein und entspannt. Mein Vater hat das dann übernommen, hat den Wein eher fokussiert, hat eine Gastronomie, die am Anfang noch teilweise mal mitgespielt hat, abgeschafft, weil er gesagt hat, er muss sich jetzt mal auf das Wesentliche konzentrieren. Und hat dann auch relativ zeitnah schon Essig mit ins Boot geholt. Und als er dann aber gesagt hat, so, ich übernehme das ganze Weingut, ich will das jetzt hier komplett machen, hatte er damals so ein bisschen einen kleinen Konflikt mit seinem Vater gehabt und hat sich dazu entschieden, das eben so mit vollem Herzblut so zu machen, dass nicht unbedingt Platz für zwei Alpha-Tiere war. Dementsprechend ist mein Opa damals als klassischer 70-jähriger Rheinhesse rausgegangen und hat gesagt, so, mir ist langweilig. Ich mache jetzt mal noch eine Brennerei auf. Also super sympathisch eigentlich. Und so ist entstanden, dass jetzt einmal mein Bruder die Destillerie und die Brennerei übernommen hat und für mich dann auch tatsächlich selbst ausgesucht und mit großer Hingabe das Weingut und die Essigmanufaktur geblieben ist. Genau, so hat sich das bei uns über die Jahre entwickelt. Mein Vater hat jetzt den Essig vor 30 Jahren angefangen, also auch schon eine ganze Weile. Hat damals auch schon mit Balsamico experimentiert, war einfach relativ früh mit dabei und musste sich auch viel anhören, weil wenn man als Winzer natürlich anfängt, Essig zu machen, ist immer relativ schnell klar so, ja, der kann keinen Wein. Mhm. Deswegen macht er ja nur Essig.
Da haben es die Leute quasi belächelt und so gesagt, ah, das wird nichts, guck mal hier.
Ja,
jetzt,
genau.
Jetzt macht er Essig.
Jetzt, ja. Jetzt versucht er mal, dass die Kuh irgendwie vom Eis zu holen, so nach dem Motto. Wovor ich auch heute noch immer noch meinen Hut ziehe, weil der hat sich da durchgebissen und musste sich wirklich viel anhören und hat es trotzdem jetzt über die Jahre geschafft, einen Ruf aufzubauen und auch gerade für einen Essig, sage ich jetzt mal, wieder einen Punkt auf der kulinarischen Landkarte zu setzen, weil ich habe immer noch genug Unterhaltungen, die sich auf dem Level bewegen, dass man fragt, benutze ich das jetzt zum Entkalken vom Wasserkocher oder kann ich das auch in Salat machen?
Ja.
Und ich sage mal so, das Bewusstsein kommt gerade immer mehr auf und da hat er sich einfach früh Mühe gegeben. Und ich habe jetzt die große Freude dran, da wieder einsteigen zu können und nochmal ein bisschen, ich sage jetzt mal, Vollgas geben zu können und wirklich auch nochmal das Thema Essig, Balsamico, auch aus biologischer, regionaler Produktion, sage ich mal, weiter in den Fokus zu setzen. Genau.
Ja, Essig ist ja, also wir lieben ja Essig und Säure bestimmt ja auch irgendwie den größten Teil unseres Lebens. Also ich brauche Säure, das ist mir immer sehr wichtig, egal bei welchem Essen und Trinken. Ja, okay, bei Trinken jetzt nicht, aber bei Essen hat immer, ich brauche immer so diese Spitze von der Säure und Essig ist auf jeden Fall ein Ding, das ich schon sehr lange zum Würzen einfach auch verwende. Und ich finde das ist total mutig und spannend, was dein Vater gemacht hat und auch mutig und spannend von dir, dass du jetzt sagst, ey, ich führe das jetzt einfach so weiter und mache das Ganze noch ein bisschen moderner und ein bisschen lauter vielleicht und mache jetzt darauf aufmerksam, hey, es funktioniert auch so und so. Was ist denn eigentlich ein Essig, Jan? So, also wie funktioniert das? Ist es einfach Wasser und dann kommen da Bakterien rein oder was ist denn so diese Hauptflüssigkeit beim Essig? Ich stelle diese Frage jetzt mal so banal, weil es einfach, man macht sich ja manchmal einfach keine Gedanken darum, was ist das Rohprodukt, was ist der Start, wie beginnt sowas denn?
Ja, voll. Also ich finde das auch ein wichtiges Thema, weil es ist nicht so, dass wir im Herbst rausgehen, die Flaschen von den Bäumen pflücken und sagen, hier, unser Essig ist jetzt fertig. Mhm. Das Grundprodukt für Essig ist eigentlich immer am Anfang Zucker. Also wir können mit verschiedensten Früchten arbeiten. Ich glaube, das Klassischste, was man so kennt, ist die Traube, die auch, sage ich jetzt mal, die Mutter allen Essigs am Anfang zumindest in der traditionellen Herstellung ist. Was bedeutet, wir ernten die Trauben ähnlich wie jetzt auch Weintrauben im Herbst, wenn sie vollreif sind, viel Zucker entwickelt haben, ein tolles Aroma auch haben, gehen dann weiter, vergären die zu einem Wein und aus dem Wein wird dann später über Essigsäurebakterien der Essig. Also du hast, ich nenne es immer so eine zweistufige Biotransformation, ohne jetzt zu nerdy werden zu wollen, aber es ist wirklich der Umbau von Zucker zu Alkohol durch die Hefen, also ja. Was ja auch beim Bier, beim Wein, überall, wo eigentlich Alkohol drin ist, stattfindet. Und danach die Umsetzung von dem Alkohol durch Essigsäurebakterien zu der Essigsäure, genau.
Das heißt, Alkohol geht dann weg.
Alkohol geht dann weg. Ja. Da tränen bei manchen so ein bisschen die Augen. Mhm. Aber ich sag mal so, das Schöne bei dem Ganzen ist, es ist einfach auch mal ein Produkt, was eine enorme Tiefe durch die ganze Fermentation an Komplexität gewinnt, ohne dabei Alkohol zu benötigen. Also man kann da auch wirklich fast schon so einen vinophilen Charakter irgendwo reinlesen und auch viel, viel Komplexität einfach durch die Fermentation schaffen.
Und gibt es direkte Frage dazu, weil es gibt ja natürlich Essig, der kostet 89 Cent und es gibt Essig, der kostet 8,90 Euro. Das ist ja jetzt so die traditionelle Art, wie man hochwertig gutes Lebensmittel herstellt. Es gibt ja bestimmt aber auch das andere. Es gibt wahrscheinlich Wasser mit Essenz oder wie wird das dann gemacht? Oder, weißt du, was ich meine?
Ja, voll.
Das ist industriell,
genau.
Industrieessig.
Richtig. Ist auch, also sagen wir es mal so, ist auch ein wichtiger Punkt, das will ich vielleicht auch noch vorab einmal sagen, so, wir sind ja mittlerweile auch 8 Milliarden Menschen auf dem Planeten so und jeder verdient auch irgendwo ein Nahrungsmittel genießen zu können, wie alle anderen auch. Und da muss es halt auf eine Art und Weise auch manchmal eine industrielle Herstellung geben. Wir haben jetzt das Glück, dass wir uns quasi für die Nische entscheiden können, es handwerklich zu machen. Aber im Grunde genommen ist das eine Frage, die auch uns im täglichen Arbeiten immer beschäftigt. Weil es spielt natürlich immer so ein bisschen der Kampf zwischen Qualität und Ökonomie dabei. Für uns, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr auch gerade, was die Frage angeht, sogar einmal Galileo, also ProSieben bei uns vor Ort, die auch gefilmt haben und gefragt hatten, so hey, wie sieht's denn eigentlich aus? Wie macht ihr das anders als jetzt ein großindustrieller Hersteller in Deutschland? Und der Hauptunterschied ist eigentlich dabei der, dass wir die Trauben selbst anbauen, wirklich den Rohstoff bei uns regional sourcen. Du kannst natürlich auch so machen, dass du sagst, ich schicke jetzt mal ein Containerschiff runter nach Chile. Die holen mir da irgendwie so die, ich sag mal, B-Cuts von der Weinherstellung irgendwie im Großcontainer hoch. Ich destilliere die hier sogar nochmal, mache eigentlich einen Neutralalkohol aus allem Gemisch, was vorher jemals irgendwie hätte Alkohol erzeugen können. Und ja, schiebt das dann einmal durch den Fermenter durch. Mhm. So, das sind dann halt Fermenter, da stehst du vorne dran, die fassen 100.000 Liter, laufen rund ums Jahr und da kommt am Ende Essigsäure raus, aber die ist halt sauer, aber fernab von jedem Geschmack, sage ich jetzt mal.
Sind es diese Acetatoren?
Oder? Ja, ja, also ne? Ich glaube, ich bin mir auch nicht, also sagen wir es mal so, ich nenne es immer Fermenter, man kann es auch Acetatoren nennen, im Grunde ist es das Gleiche.
Okay, ja. Das super spannend. Also die Frage ist ja, die sich mir so ein bisschen stellt, könntest du einfach einen Wein, geh jetzt mal vom Riesling aus.
Ja.
Du produzierst den Riesling ganz normal und lässt den da im Kesseltank oder im Fass, was auch immer. Und aus dem Grundprodukt, was musst du damit machen, damit, also wird da auch, ich glaube, du hast irgendwie schon im Nebensatz zwar jetzt schon mal erklärt, aber ja. Mir geht es jetzt einfach um dieses Grundprodukt Wein. wie es da weitergeht, sobald der Wein ist und dann zu Essig werden soll. Also geht man da auch mit dem Gedanken vielleicht dran zu sagen, wir machen einfach mal aus dem Produkt Riesling, das wir so auch als Wein haben und so auch verkaufen, ein Essig?
Ja, ja, also der Witz ist der, man hat oft das Gefühl, deswegen auch damals so dieses Belächeln von meinem Vater, dass man sagt, okay, ich mache jetzt aus den letzten Fass, das da noch so seit drei Jahren irgendwie im Keller liegt, jetzt mal noch schnell Essig und dann ist das irgendwie gerettet. Kann man natürlich, ist jetzt nicht unbedingt so die Lösung. Für uns ist es wirklich so, wir wollen eigentlich qualitativen Wein herstellen und den dann zu Essig verarbeiten. Also jetzt mal an deinem Beispiel, mit Riesling ist es auf jeden Fall problemlos machbar. Mhm. Die Essigsäurebakterien haben wie jeder andere Mikroorganismus natürlich so ein Umfeld, wo sie sich wohlfühlen, wo sie happy sind und sagen, okay, jetzt sind wir alle ready for work und wir legen jetzt mal richtig los. Und haben natürlich aber auch, sage ich jetzt mal, ein Medium, wo sie sich vielleicht nicht so drin wohlfühlen. Deswegen gucken wir immer, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Grundwein herstellen, den Riesling, da nicht über 12% oder 13% Alkohol kommen, einfach, dass wir diese Grundkonzentration nicht zu hoch haben. Und in dem Moment, in dem wir in die Essigbereitung gehen, verwerfen wir eigentlich alle guten Vorsätze aus dem Weinbau, weil normal sagt man als Winzer ja kein Sauerstoff. Bloß irgendwie reduktiv arbeiten. Ich muss schauen, dass die Aromen da bleiben. Und wir gehen zum Essig hin und gehen dann den Weg, dass wir ihn belüften. Mhm. Also tatsächlich eher dafür sorgen, dass die Essigsäurebakterien, die im Vergleich zu den Hefen eher Sauerstoff benötigen, auch genug, ich sag jetzt mal, überhaupt Nährstoff und Sauerstoff zur Verfügung stehen haben, um was zu verstoffwechseln zu können. Es gibt da so zwei Wege. Früher war es, glaube ich, klassisch und das kennt jeder vielleicht noch von Mutter, Oma, Großmutter, irgendwo so in der Richtung, dass man da wirklich mal einen Topf hat in der Küche stehen sehen, wo Essigmutter drin lag. Die sah meistens nicht so schön aus. Das ist so ein glibberiges Zeug und die flackte da irgendwie so in der Flüssigkeit drin. Man dachte sich so, was soll da jetzt werden? Da wurden auch immer die Weinreste reingeschüttet und so 3 Monate später hat man wieder nachgeguckt, ob das da drin jetzt irgendwie genießbar ist. Das ist so die klassische Art und Weise, nur hat man da sehr, sehr wenig Steuerungsmöglichkeiten. Wir haben es bei uns so gemacht, dass wir uns die Essigmutter eigentlich jetzt aus Sicht von einem Bäcker ähnlich wie ein Sauerteigbrot behandeln, also wie den Starter. Wir verfügen jetzt über die Grundflüssigkeit schon seit Anbeginn an, also die ist so 30, 40 Jahre alt.
Wow.
Ja, ist auch noch immer gut in Form, also hier muss man sagen, spritzig und frisch dabei.
Schön, du über so Kulturen sprichst, finde ich richtig gut, ne?
Ja.
Wie so ein Baby zu Hause.
Finde ich super spannend.
Ist das dann im Kühlschrank oder wo wird das aufbewahrt?
Bei mir unter der Bettdecke meistens. Ich gehe mit abends kuscheln. Nee, also realistisch ist es bei uns in einem Tank an der Seite, wo wir die wirklich immer wieder beobachten und schauen, ob sie jetzt frischen Wein braucht oder nicht. Aber bei uns ist es so, das ist jetzt nicht dieser gallertartige Klumpen, den man so kennt, sondern die ist in Lösung gehalten. Also das sind ganz, ganz viele kleine Zellkulturen, die da in der Flüssigkeit rumschwirren und bei uns in diesen Acetatoren belüftet werden. Das heißt, es ist nicht dieser stehende Tonkrug im Eck, sondern es ist bei uns ein doppelwandiger Edelstahltank, der gekühlt und gewärmt werden kann und parallel da drin quasi kontrolliert wird. Mhm. Einfach weil es hat beides seinen Reiz. Wir haben nur festgestellt, durch die Erfahrung heraus, es gibt halt ähnlich wie bei Naturweinen Dinge, die man machen kann. Und es gibt auch Dinge, die dann vielleicht, sage ich mal, in eine gezieltere Richtung gehen, wo man auch besser so, ich sag jetzt mal, die Aromen rauskitzeln kann.
Ja, verstehe ich.
Das ist ja am Ende dann schon auch ein sehr analytisches Betreiben. Du hast es ja wahrscheinlich gelernt, ne? Wie man sowas, also offiziell gelernt. Was hast du denn? Oder wo hast du das gelernt? Hast du das im Betrieb gelernt? Oder gibt es dafür einen Studiengang oder Ausbildung?
Der Witz ist der, für Essig gibt es nichts. Also es gibt jetzt, man kann irgendwie versuchen auf, ich sag jetzt mal Google Scholar, dass man noch irgendwie vielleicht aus dem Studium mal so herauskommt, irgendwelche Papers zu finden, um da irgendwelche, ich sag jetzt mal Anlagen kennenzulernen und chemischen Vorgänge zu betrachten, aber da ist eigentlich nichts. Also ich habe mir da auch mal versucht, um zu schauen, ob ich zu Hause noch irgendwo was optimieren kann. Der Witz ist der, ich habe ursprünglich eigentlich Brau- und Getränketechnologie studiert, das war an der TU unten in München. Damals hatte ich noch so nach dem Abi irgendwie die Hoffnung gehabt, ja geil, raus aus Worms, endlich mal Großstadt München. Ja, war ein Trugschluss. Die TU ist zwar in München, der Campus war dann draußen in Freising. Ja. Kommst du vom Kaff ins nächste Kaff. Aber man muss sagen, es ist schön da. Also es ist wirklich schön. Ich hatte auch eine tolle Zeit. Dachte auch ursprünglich, ich lerne jetzt irgendwie so ein bisschen Bier trinken und hab ein schönes Studileben. Mhm. Ich kann heute, glaube ich, auffällig wenig über Bier sagen, aber ich kann euch sagen, wie dick eine Rohrleitung sein muss, damit die Strömung da drin funktioniert. Also es war irgendwie mehr Anlagenbau und nicht ansatzweise was von einem kulinarischen Aspekt dabei. Deswegen dieses Thema Essig lernen ist was, weswegen ich auch so unfassbar dankbar meinem Vater bin, weil das ist so dieser Inbegriff von Generationenwissen. Also ähnlich wie man es ja auch aus Italien kennt. Ich habe jetzt keine Nonna, die mir das damals so, die mich zur Brust genommen hat, mich gestreichelt hat und gezeigt hat, guck mal Junge, so macht man das. Bei mir war das quasi mein Vater, der mir das alles in der Art und Weise näher gebracht hat.
Aber schon im Jugendalter oder erst im Erwachsenenalter?
Erst danach. Ja, also, ja. Weißt du, das ist damals in der Schule ist jetzt nicht so, dass du zu den Leuten hingehst und bist so, hey, soll ich euch mal was sagen?
Ich meine Essigkultur und du.
Ich zeig dir das mal. Also schön wäre es gewesen. Ja. Ich glaube, das hat mein Bruder machen können mit dem Schnaps da. Da war man irgendwie empfänglicher für. Bei mir ist es ehrlich gesagt gekommen mit dem kulinarischen Grundverständnis. Also wenn du mal irgendwie merkst, so die Salatsoße bei Mutter schmeckt irgendwie besser als das, was ich hier gerade versuche zusammenzubauen, und du so dir so auffällst, okay, irgendwas muss ich machen, aber was? Und dann kommst du halt an den Punkt, wo dir auffällt, okay, ich habe jetzt Butter, ich habe Salz, aber ich brauche eigentlich noch Essig. Und dann hast du so diese drei großen Gewürze, die du eigentlich in der Küche auch irgendwo einsetzen kannst.
Spannend, ja. Frage zum Weingut, wie viel Prozent Wein, wie viel Prozent Essig, kannst du das sagen? Kann man das betiteln so, wo euer Schwerpunkt liegt?
Also es ist relativ schwierig, weil, das stelle ich immer fest, wenn ich versuche, irgendwie Leuten zu erklären, was wir eigentlich machen. Wir sind gar, also so fern von einem klassischen Betrieb, wie man nur irgendwie sein kann. Auf der einen Seite machen wir den Essig nämlich auch, ich sage jetzt mal, in einem Dienstleistungsgeschäft für andere. Das ist was bei uns fast 70% des gesamten Betriebs vereinnahmt. Hm. Die restlichen 30% unterteilen sich dann wiederum, ich sag mal, in 80% Essig, 20% Wein. Hm. Also es ist trotzdem ganz spannend, wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich von einem Weingut kommen und jetzt heute das Ganze mehr nur noch als Hobby betreiben.
Ja,
genau.
Also Thema Dienstleistung, das finde ich super spannend. Das kann man auf eurer Internetseite auch lesen. Das heißt, wenn jemand einen zu großen Garten hat und dann zu viel Früchte erntet oder Obst, kann er daraus Saft machen und den Saft zu euch bringen und ihr veredelt dann das Produkt und dadurch entsteht ein eigenes Branding, oder wenn ich das richtig verstehe, was ganz ihr klar dann entwickelt mit der Person, die halt einfach euch das Grundprodukt liefert. Aber das muss schon am besten entsaftet sein,
ja,
wobei ihr auch Empfehlungen habt, wo man es pressen lassen kann.
Ja, also wir haben halt einfach festgestellt, den Balsamico selbst machen können wir ab einem gewissen Punkt so gut, dass wir auch eine Art von Problemen lösen, weil wenn du dir das mal anschaust, jetzt gerade auch in der Saison, also Ende der Erdbeersaison, hatten wir jetzt auch, glaube ich, Petitionen oder zumindest mal Aufrufe, den Boykott von spanischen Erdbeeren irgendwie im Supermarkt hervorzurufen. Einfach weil die deutschen Bauern ja doch relativ viel da haben, auch in einer super Geschmacksqualität. Und gerade solche Landwirte haben dann irgendwann den Zeitstress, dass sie halt sagen, ich habe die ganzen Erdbeeren noch da. Ich kriege sie nicht mehr verkauft. Und wenn man selbst mal in der Landwirtschaft gearbeitet hat oder auch wenn man Hochbeet zu Hause hat, ich glaube, selbst Paul hat es das letzte Mal mit dem Spinat auch erzählt, wenn du irgendwas wegschmeißen musst, das tut echt weh, weil das ist ein Jahr lang gewachsen, das ist das Schönste, was die Natur irgendwie erzeugen kann, und wir gucken, dass wir das irgendwie konserviert bekommen, weil Essig hat klassisch gesehen kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Also sobald du irgendwas zu Essig verarbeitet hast, ist es erstmal für die nächsten Generationen konserviert. Und so funktioniert es bei uns, dass man wirklich sagen kann, hey, ich habe hier Saft. Also wir fangen, glaube ich, so roundabout ab 100 Liter schon an. Also das ist jetzt nicht nur ein großer Kleingarten, sondern da brauchst du schon ein paar mehr Bäume irgendwo. Aber ab dem Moment kann man eigentlich zu uns kommen. Wir nehmen den Saft in Obhut und gucken, dass da am Ende auch ein schmackhafter Essig-Balsamico oder eine Essigzubereitung, also alle möglichen leckeren, sauren Sachen draus werden können.
Und füllt ihr das dann auch vor Ort ab? Also habt ihr quasi auch die Produktion nicht nur vom der Flüssigkeit, sondern auch alles außenrum dann, also die Abfüllung, das Labeling etc. pp.
Ja, genau. Also wir haben uns überlegt, wir machen alles, was wir sollen. So, also es gibt ja genug Leute, die sagen, hey, ich habe da eine eigene Flasche oder ich habe vielleicht eine Gastronomie, ich brauche das nur im Kanister oder in einem anderen Gebinde. Ja. So, wir können viel. Also wir können das natürlich in Flaschen füllen. Wir können das auch, ich sage jetzt mal, wir nennen das immer ganz charmant lose Ware, also in einem Kanister oder so lagern. Mhm. Wir kümmern uns da gerne, aber beratschlagen auch oftmals meistens, weil viele dann noch sagen, hey, ich will das irgendwie zu Hause machen, ich will das vielleicht auch in einem Workshop mit Leuten zusammen machen. Also da ist viel, viel möglich.
Das kann ich bestätigen. Also Kaltenthaler steht für alles ist möglich. Was brauchst du machen, war kein Problem.
Ja. Also ich habe ja auch Kanister, kein Problem. Schon mal was gehört darüber. Und das finde ich aber super spannend, weil es gibt bestimmt Leute da draußen, die so, wenn die das jetzt hören und sagen, oh ja krass, okay, jetzt weiß ich mal, wo ich mich da melden kann. Weil viele haben ja so Ideen und sagen, ey, wir wollen unser eigenes Getränk, unseren eigenen Wein mit einem Logo oder was auch immer, ne? Also was ihr halt auch immer anbietet. Und das, da weiß man oft nicht, wonach oder wo kann man suchen, wo findet man sowas. Ja. Und deswegen ist das ganz toll. Geht mal zur Familie Kaltenthaler, zum Hause Kaltenthaler, da geht das.
Wenn du jetzt davon redest, dass Leute Saft bringen, dann reden wir ja von Fruchtessig. Also die können Apfelsaft bringen, die können aber auch Orangensaft bringen oder Zitronensaft. Oder, na gut, Zitronensaft vielleicht nicht, ne? Aber was ist denn, es gibt ja sowas wie Himbeeressig, gibt es ja auch.
Ja, ich glaube, das ist auch so fast der erste Punkt, wo ich jetzt einmal den Besen nehme und quasi Kern und aufräume.
Ja, bitte.
Einmal rundumschlagen. Weil Essig ist nicht Essig. So, also was ich vorhin gesagt habe, es fängt immer beim Saft oder beim Zucker an. Und du hast eigentlich zwei Wege, die du danach gehen kannst. Das eine ist Richtung dem klassischen Essig und das andere ist Richtung Balsamico. Balsamico funktioniert nämlich so, dass du den Saft am Anfang ganz langsam schonend bei möglichst niedriger Temperatur so 1-2 Wochen einköchelst, bis du so eine Art, ich sag jetzt mal Saftkonzentrat oder einen Dicksaft erzeugt hast, der aber auch schon so diesen Karamellcharakter hat und eigentlich an sich schon verdammt lecker ist. Den löschst du dann, um mal im Küchensprech quasi zu bleiben, mit Wein ab und bringst das gemeinsam in unsere Acetatoren und darin fermentiert das Ganze dann. Das heißt, du hast einen relativ zähflüssigen, dunklen Essig, den du dann am Ende sogar auch im Holzfass lagern kannst. Also wir haben jetzt gerade zum Beispiel das in Eigenregie gemacht und haben jetzt bald, ich glaube, der kommt dieses Jahr, also wir wollen ihn dieses Jahr rausbringen, wenn das alles soweit klappt, aber mal einen 25-jährigen Balsamico. Also da kannst du wirklich ewig, ewig lange lagern. Der zweite Weg wäre ansonsten zu sagen, ich reduziere den Saft gar nicht ein, sondern ich vergäre den komplett zu Wein, habe nichts irgendwie eingeköchelt und mache den Wein dann zu Essig. Das heißt, Balsamico ist, wenn man es so sieht, eigentlich fast sehr, sehr ähnlich, hat nur diesen dickflüssigen und karamellartigen Charakter mit dabei. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, Zucker ist die Basis. Also du kannst es aus Himbeersaft machen, du kannst es aus Johannisbeer und Quitte und Co. machen. Ich habe euch zum Beispiel heute auch Johannisbeere und Quitte mitgebracht. Können wir ja auch mal probieren. Genau, aber im Endeffekt ist die Vielfalt da völlig uneingeschränkt. So, die Klassiker, die man kennt, ist eigentlich halt die Traube, aber ansonsten kann man machen, was man will.
Und sind die, also ich kenne natürlich, oder italienischer Essig ist ja irgendwie so schon sehr präsent auch in der deutschen Küche. Also gerade wenn es um Weißweinessig geht, sind die Deutschen da im Vergleich experimentierfreudiger, weil es so, zumindest in meiner Vorstellung, ist das ja schon sowas krass Traditionelles und die Deutschen sind ja sehr gut mit so Tradition. Würdest du sagen, dass das hier auch eine besondere Kultur ist, Essigkultur? Oder würdest du was, oder weißt du so, wenn ich dich frage, aus welcher Region trinkst du am liebsten Pinot?
Ja.
Dann würdest du vielleicht sagen, Baden oder Burgund, egal. Ja. Dasselbe Frage ist, was ist so Essig, was geht ab?
Was geht überhaupt?
Welche Essigkultur findest du am spannendsten?
Also realistisch gesehen muss man sich nichts vormachen. Emilia Romana, also Italien unten, wenn du da vorbeifährst, das ist einfach diese Tradition, die da auch schon seit Jahrtausenden herrscht. Also da braucht man jetzt sich nicht als Deutscher irgendwie groß auf die Bühne stellen und sagen, hey, wir haben ja alles neu erfunden, wir machen das jetzt irgendwie am besten. Das Thema ist halt trotzdem, wir haben in Deutschland, sage ich mal, auf dem Anspruch, auf dem Qualitätsniveau, auf dem wir arbeiten, vielleicht noch 2 bis 3 andere Produzenten, die das vielleicht überhaupt...
Ja, das wäre die nächste Frage gewesen. Ja, genau. Wie viele Leute gibt es überhaupt? Ne?
Also es ist nur eine Handvoll. Also es ist wirklich nicht so, dass da so viel Mitbewerber wären, zumindest eben nicht in der, ich sag jetzt mal, Betriebsgröße, wie wir sie haben, weil wir doch echt klein sind eigentlich. Hat für uns den Vorteil, wir können experimentieren. Wir haben jetzt nicht den Urgroßvater hinten dran stehen, der dich mit seiner Balsamico-Bibel dann abends quasi noch irgendwie einen über die Rübe zieht, wenn du da was falsch gemacht hast, sondern wir haben hier wirklich die Möglichkeit, komplett frei zu sein. Und das ist das Schöne, wir experimentieren da auch gerade viel rum, sei es mal mehr Säuregehalt, weniger Säuregehalt, eine andere Art der Fermentation. Deswegen, ich glaube, Italien ist immer noch, also wir sehen es auch immer noch als Vorbild, ganz ehrlich, also die machen da schon gutes Zeug, aber wir wollen einfach bei uns ein bisschen rumspielen und experimentieren. Ich glaube zum Beispiel, um mal einen, den größten Unterschied vielleicht zu nennen, ist bei uns ist halt kälter. Das heißt, der Balsamico in Italien reift viel schneller. Das heißt, bei uns ist vielleicht ein 25-jähriger Balsamico dort einem 20-jährigen entsprechend. Wobei es auch hier dann so ist, wenn er langsamer reift, hast du halt natürlich auch eine größere Filigranität drin, eine höhere Komplexität auf eine eigene Art und Weise. Also ich würde nicht sagen wollen, wo ich es besser finde. Ich glaube, wenn ich in Italien im Sommer unten irgendwie sitzen würde, Parmesan aufgeschnitten bekomme, irgendwie noch reife Tomaten habe, dann bin ich der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Bin ich aber auch, wenn ich abends mit meiner Familie irgendwie auf dem Balkon sitze und meine Mutter das rausbringt, also strahle ich auch von links nach rechts.
Super, okay.
Das heißt, dein Vater hat dann vor 25 Jahren einfach mal Essig beiseite gelegt und hat gesagt, so in 20 Jahren ziehen wir das Ding mal auf.
Genau.
Und das machst du jetzt wahrscheinlich aber auch, dass du jetzt einfach auch schon, wahrscheinlich schon vor ein paar Jahren mal irgendwas zur Seite gelegt hast. Ich finde sowas total mutig, denn erstens, wie viel legt man denn da so beiseite? Von wie viel Liter sprechen wir dann? Und wie viel Liter bleiben dann am Ende übrig, so wenn das da vor sich hingereift ist? Mhm. Und wenn ihr jetzt das aufzieht von vor 25 Jahren, diese 100 Liter, wahrscheinlich werden es mehr sein, aber und es ist einfach nichts geworden. Da muss man doch einfach weinen. Oder ist doch einfach das Schlimmste, was passieren kann, wenn man 25 Jahre irgendwie gewartet hat auf ein Produkt und es ist nichts geworden.
Ja, also, es wäre dann Flaggen auf Halbmast und
total. Staatstrauer. Betrieb eingestellt.
So einfach nochmal, okay, wir firmieren jetzt
und wir machen irgendwas anderes. Aber das ist ja so ein Ding in der Geschichte, das ist ja schon immer so gewesen, dass Leute einfach Dinge reifen gelassen haben. Das ist ja bei der Fermentation von Sojasoßen etc. weiter.
Genau.
Das, denke immer so, wie kommt man denn auf die Idee, was beiseite zu legen und zu sagen, ich mache in 30 Jahren, ziehe ich das erst auf, da bin ich doch schon alt, so, da interessiert mich das doch dann auch schon gar nicht mehr. So, dieser Mut. Im
Keller, ne?
Ja,
vergessen
so,
halt, ne?
Vergessen und dann weiterverkaufen, aber es ist krass so. Die Idee allein zu sagen, in 30 Jahren mache ich das Ding erst auf.
Aber Essig ist ja schon sehr, sage ich jetzt mal, lagerfähig.
Richtig.
Viel passiert da ja dann irgendwie nicht mehr außer die Zeit.
Genau,
also das kann jetzt, genau. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber das kann jetzt nicht mehr kippen oder so, oder? Außer es wird vielleicht zu warm oder so.
Das ist der Witz bei Essig. Also es kann nichts mehr passieren. Also biologisch gesehen ist Essig der Endgegner. So, du kannst den Essig noch verbrennen.
Ja, ist tot dann.
Aber ja, tot. Es ist tot. Ja. Aber sag ich mal so, du könntest ihn noch verbrennen, dann entsteht ja noch irgendwie CO2 und Asche, aber
okay.
Ansonsten, ja. Essig kann nicht schimmeln, Essig kann nicht gären. Ja. In dem Moment hast du ein mehr oder minder, ich sage jetzt mal, statisches Produkt, bei dem du noch sehr, sehr gut über die Zeit das steuern kannst. Also wie Paul, du gerade schon gemeint hast, es ist eigentlich wirklich, wir nehmen den Effekt des Holzfasses, den man zum Beispiel auch beim Whisky kennt. Mhm. Also du sagst jetzt ja auch nicht, okay, ich lage jetzt den Whisky und oh Gott, in 30 Jahren heißt der weg oder ich weiß nicht. Also man hätte vielleicht eher Sorge, dass der komplett aus dem Fass verdampft. Bei Essig ist es ähnlich. Also um mal vielleicht diese Dimensionen einmal kurz einzugrenzen, der 25-jährige Balsamico sind 10 Liter. Also 100 wäre schön, dann wäre ich ein glücklicher Mensch. Man muss natürlich auch sagen, als mein Vater damals angefangen hat, es war noch eine ganz andere Technik. Also ich habe da mal ein Bild gesehen, da stand er mit so einem Art Kochkessel, den er unten noch mit Feuerholz befeuert hat, im Herbst bei uns draußen auf dem Hof, auf so Betonplatten und hat da so vor sich hingeköchelt, so à la Hexenkessel und ich guck mal, was passiert. Ja. Das ist wirklich deutlich eine kleinere Menge. Aber an sich ist es bei uns so, wir versuchen wirklich jedes Jahr um die 2 bis 4 Barrique-Weinfässer voll zu lagern. Also so ein Barrique-Wein fasst ja 225 Liter, roundabout. Mehr ist es nicht. Und die lagern dann und reifen, also das Reifen ist in dem Hintergrund eigentlich wirklich nur das Verdampfen von Flüssigkeit und das Einkonzentrieren, ich sag jetzt mal Geschmack aufnehmen vom Holzfass. Also du hast am Ende vor allem eigentlich einen Balsamico, der einfach dicker wird. So nach 10, 12, 25, 100 Jahren irgendwann. Mhm. Und einen, der noch mehr von diesen Störaromen von dieser Komplexität aufnimmt, weil einfach diese frische Fruchtigkeit, die man am Anfang mal von der Traube hatte, ich sag jetzt mal irgendwie zerfällt hin zu Trockenfrüchten, sei es jetzt mal eine Dattel, sei es irgendwo Dörrpflaume, vielleicht auch ein bisschen Vanille vom Holz, ja. Was, also das ist eher so die Richtung, die das dann einschlägt. Genau.
Genau, also es verdampft Flüssigkeit und dann wird es auch so dickflüssig, ne? Das, genau. Was man kennt so, ne? Und nicht zu verwechseln mit diesem Zeug aus der Squeeze-Bottle.
Balsamico-Glas, ne? Ist ja mein Lieblingsding.
Das ist ja echt krass.
Habt ihr so ein Produkt auch?
Creme, also wie heißt es dann? Balsamico-Creme oder so, ne?
Also der Witz auch noch, ich glaube, das kann ich noch zu dem fast vorhin auch noch mit anmerken. Die Italiener sind ja auch noch so stolz. Es gab ja 2018 war das sogar ein Bundesgerichtshofsurteil, das erlaubt hat, dass der Begriff Balsamico jetzt auch allgemein verwendet werden darf. Ist schwierig. Also wir standen
dem... Für dich schwierig, ja?
Ja, also ja. Irgendwo zwiegespalten, weil auf der einen Seite ist es natürlich schön, dass ich als deutscher Produzent da jetzt auch Balsamico draufschreiben kann und nicht mehr diesen ewigen Balsam-Essig jetzt nehmen muss, weil man es einfach besser versteht, weil bei Balsam-Essig war auch manchmal die Frage, so schmiere ich mir das jetzt auf die Haut?
Oder? Vorher hieß das Balsam.
Also, genau, Balsam-Essig. Jetzt darf man auch Balsamico nennen, aber es ist nicht von der weiteren Zubereitung geschützt. Und das ist heute auch oft, also echt ganz oft das Problem. Deswegen, also alle, die zuhören und die jetzt mal in die Küche gehen, aufstehen und sich mal so sagen, guck mal, hinten steht auch so eine Pulle. Dreht die mal um und macht mal das, was man sonst nie macht, so Zutatenliste lesen. Wenn da irgendwas draufsteht mit Konservierungsstoffen, Farbstoffen, Verdickungsmitteln oder etc., there you go, es ist halt absolut nicht nötig. Eigentlich müsste da draufstehen, eingedickter Traubenmost und ich sag jetzt mal Traubenessig, weil das die zwei Komponenten sind, aus denen das Produkt besteht. Es braucht keinerlei Verdickung oder sonstige Aromatisierung. Deswegen ist es immer schwierig, finde ich, wenn das der Fall ist. Aber wie vorhin auch schon angesprochen, wir sind 8 Milliarden Menschen. Die Leute müssen auch irgendwie, sag ich mal, auf einer breiteren Flur auch was genießen können. Und
selbstverständlich,
so
ja.
Kann man halt, sag ich mal, den traditionellen Geschmack nachempfinden. Wobei ich muss jetzt auch mal quasi eine Lanze brechen, weil wir machen auch sowas, aber nur ein Produkt. Weil wir haben einen Kunden bei uns, der sitzt oben in Oldenburg und ist dort Marktbeschicker. Ich glaube, der steht da auf 10 Wochenmärkten rum. Und wir haben den jetzt letztens auch einmal besucht. Das ist also wirklich toller Kaffeestand, auch alles an frischem Obst, Gemüse, eingelegten Zeugs, auch in der Firma, die machen, also das ist Erwachsenenparadies. Du stehst da vorne und denkst dir so, oh mein Gott, meine Tasche wird jetzt zu schwer und mein Geldbeutel zu leicht, wenn ich jetzt hier gleich wieder gehe. Aber der bietet zum Beispiel auch so für To-Go und am Stand zu essen Schafskäse an. Und Problem dabei ist einfach, dass wenn du normalen Balsamico nehmen würdest, den gießt du drauf, der rinnt durch den Käse durch und liegt dann auf dem Tellerboden. Ja. Und das ist natürlich auf dem Markt super nervig und super schade. Allerdings ist es auch ein relativ easy peasy, schnelles Gericht, wo man halt sagt, ich kann jetzt da nicht unbedingt ein 50 oder ein 100 Euro Balsamico mal eben drüber schütten. Deswegen haben wir da zum Beispiel auch damit gearbeitet und haben gesagt, wir dicken mal einen an. Das nennt sich dann zum Beispiel auch so eine Essigzubereitung, die dann einfach besser für das Gericht passt, weil man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, die Küche und man als Gastronom, genauso auch dort als Verkäufer, hat auch manchmal einfach die Aufgabe, Probleme von einem Gast auch gewissermaßen zu lösen und auch ein Produkt optimal so zuzubereiten, dass es halt auch verzehrfähig überhaupt ist.
Klar.
Und da ist es aber auch was, das kennzeichnen wir, das schreiben wir drauf und da es hat auch keiner ein Problem mit. Da denke ich eher, sage ich jetzt mal, anwendungsbezogen.
Mhm. Lieber Jan, wir machen jetzt mal eine kurze, schnelle Runde und danach widmen wir uns mal dem Wein. Weil Essig machen wir ja später noch einmal besprochen, wenn wir noch was probieren. Wir sollten aber zuerst noch über das Thema Wein sprechen und deswegen machen wir jetzt kurz einen Cut, schnelle Runde und dann geht's weiter.
Die schnelle Runde bei Kau und Schluck.
Drei Fragen, eine Antwort jeweils. Oni Grill oder Green Egg?
Oni Grill. Also ohne.
Keine Werbung.
Ja.
Deutschrap oder Hardrock?
Seit einer Woche Deutschrap.
Okay. Baden oder Pfalz?
Pfalz, immer.
Ja, weiß ich ja nicht.
Entschuldigung. Baden ist auch toll. Schön.
Die schnelle Danke. Runde bei Kau und Schluck.
Seit einer Woche Deutschrap. Weil Shindy-Album rausgekommen ist.
Nee, oh, ist neues Afrop-Album. Ne?
Ja. Leute, neues Afrop-Album. Ich bin da ja ehrlich gesagt krass raus. Also ich bin ja so dieser typische Elektro-Jünger.
Ja, ja.
Okay. Ja, voll.
Aber du bist auch noch jung.
Ich bin mir auch noch, komm doch, komm, wir weiter, kommen im Alter, ne? Ja, ja. Nee, irgendwie, Spotify ist mein Untergang, da kommt der Mix der Woche und dann rutscht da mal manchmal sowas rein. Ich denke mir so schlecht war das jetzt gar nicht mal. Ja, dann weißt du, wiehst du so deinen Kopf beim nächsten Mal.
Dann,
so,
bin ich ja sehr, sehr gespannt auf deine Musikauswahl.
Nichts davon, auf gar keinen Fall.
Hast du was vorbereitet?
Ich hab was vorbereitet.
Super, super.
Natürlich.
Mega. Jetzt, bevor wir jetzt hier ein bisschen Gläser klimpern, jetzt haben wir ganz viel über Essig geredet. Es gibt ja aber auch noch das große Thema Wein.
Yes.
Am Ende seid ihr ja auch ein Weingut. Und ich war ja mal vor ein paar Jahren eingeladen in Berlin im Hotel am Steinplatz. Da hat Felix damals, also dem Bruder, eine Präsentation gemacht von seinen Schnäpsen, Kernsteinschnaps war das. Ne? Das war auch ein jahrgangsbasierter Obstbrand. Mhm. Brand so, ne? Das total, total mega, mega krass Nischenprodukt ist, ne? Weil, ne, er sagt, warum sollte man nur bei Wein einen Jahrgang draufschreiben, wenn auch Obst ein Jahrgang ist?
Voll.
Ne? Hat er ja prinzipiell auch recht. Das Zeug, ich habe auch noch ein, zwei Fläschchen zu Hause, finde ich auch ganz, ganz toll. Und damals habe ich zum allerersten Mal Kaltenthaler Wein getrunken. Mhm. Ich glaube, dein Papa war sogar mit dabei.
Ja, ganze Familie. Oder?
War ganz, Mutter auch?
Ja,
also stimmt, doch, stimmt, ja, waren alle oben.
Und das war wirklich schwierig.
Ja, war schwierig.
Oh, Warum? Der Schnaps war halt lecker, ne?
Achso. Oh, wir haben da auch noch, der Sommelier vom Hotel hat da auch noch ordentlich Zeug aufgezogen. Da saßen wir noch sehr lange, weiß ich noch.
Ja.
Da haben wir noch Boxler getrunken, so Grand Cru, Schlossberg und so Zeug. Das war ein schöner Abend, muss ich sagen, ja. Da habe ich zum Halle erstmal mal Kaltenthaler getrunken. Mhm. Und die Marke Kaltenthaler hat ja dein Papa die letzten Jahre vorangetrieben. Du bist jetzt als neuer Teil mit dabei und hast natürlich auch deine Vorstellungen und so deine Ideen, wie du das Thema, ne, Flascheninhalt, aber auch Flasche, Design etc. angehen möchtest. Gibt es da beim Thema Wein, gibt es da einen Interessenskonflikt bei euch oder ist das was, wo du sagst, ey, das ist jetzt, irgendwann wird der Übergang halt immer mehr und aber ich glaube, dein Papa ist auch noch nicht so alt, ne?
Nee.
Da hat noch ein bisschen, Zeit, ne?
Ja, gut, er ist jetzt 60.
Also ja, gut, hat ein bisschen Zeit, hat er noch. Ja. Also als Winzer hat er noch 20.
Ja, noch 30. Ja. Ich glaube, das hört nicht auf. Das hört nie auf.
Aber wenn ich hier durch eure Homepage so durchscrolle, sehe ich wahnsinnig viel Rebsorten. Mhm. Und ich glaube, ihr habt schon zusammen gestaucht, ne?
Ja.
Aber ich kenne die auch, die ganze Flasche noch gar nicht. Ich muss es mal probieren.
Ja, es Leute. Wird mal Zeit quasi.
Wir probieren ja gleich was. Aber gibt es da irgendwie bei euch beiden so, zieht der voll am selben Strang oder ist das manchmal auch ein Problem?
Also sehr, sehr gute Frage und ich glaube, die kommt auch immer wieder häufiger, weil es ist gerade jetzt so ein bisschen allgemein, sage ich jetzt mal, in der Weinbranche, auf dem Markt, so ein Generationenwechsel. Am Laufen irgendwie, weil alle jetzt gefühlt damals mit dieser Boomer-Generation mal angefangen haben, jetzt kommen halt die Kids nach. Mhm. Ich krieg's auch oft mit, dass es nicht so rund läuft, einfach weil es oftmals ja doch so ist, man hat sich was aufgebaut, man hat einen Geschmack geprägt. Die Generation vor mir hat ja auch wirklich teilweise extrem hart gearbeitet für das, worauf wir jetzt als Jugend heutzutage einfach fußen können, was man auch neidlos einfach, sage ich jetzt mal, so anerkennen muss. Das Schöne an meinem Vater und mir an dem Zusammenspiel ist wirklich, wir haben von diesen Konflikten quasi nichts. Also er ist bewundernswert offen, teilweise vielleicht auch ein bisschen zu offen, aber ich habe halt den Luxus, ich kann eigentlich tun und lassen und probieren, was ich will, ohne dass er jetzt sagt, nee, das machen wir mal auf gar keinen Fall. Er sagt schon so, jung, da vorne ist eine Wand, renn mal nicht gegen. Das ist auch meistens ganz hilfreich. Aber er lässt mich eigentlich werkeln, wie ich will. Und das ist mit einer der größte Luxus, den ich überhaupt habe, so an dem Familienübergang. Genau. Und das Schöne ist jetzt...
Schön zu hören, ne?
Ja, in dem Moment, wenn er jetzt irgendwann mal zuhören sollte, wenn er mal eine Muße
findet.
Liebe Grüße. es war auch so, wir sind ja als Weingut relativ klein. Wir haben jetzt 3,8, also knapp 4 Hektar.
4 Hektar, ja.
So mal als Größenvergleich, in Rheinhessen hat sonst ein Weingut 10-mal so viel, also liegt eher so bei 40.
Ja.
Deswegen ist auch bei uns so, die ganzen Flaschen und die ganzen Rebsorten, die man sieht, würden andere vielleicht als Limited Edition verkaufen. Wir sagen so, hey, wenn wir Vollgas geben, kriegen wir das gerade noch so hin. Also es sind immer so 2000 Flaschen pro Rebsorte. Also
ja.
Mehr ist da nicht dabei. Was aber halt auch mega toll ist, weil man kann sich einfach auf die einzelnen konzentrieren und kann halt auch mal gucken, okay, geht das in eine richtige Richtung oder nicht. Und für mich war es am Anfang sehr, sehr interessant, das sind auch die drei Flaschen, die ich mitgebracht habe, einfach vielleicht auch mal einen anderen Weg zu gehen, als nur das klassische Weinausbauen.
Dann lass uns das erstmal probieren.
Probieren wir direkt mal, ich freue mich drauf. Dann schenk doch mal ein den Wein.
Yes. Klimper, klimper. Wir sind gut vorbereitet. Genau, wir bauen hier auf. Guck mal, es sind drei Flaschen. Wir machen das, wir machen auch noch ein Foto für Instagram. Es ist was sehr Besonderes. Ich habe das auch noch nie probiert. Ich freue mich auch sehr, dass du das mitgebracht hast. Wirklich sehr.
Gerne.
Erzähl doch mal, welche willst du zuerst? Die Nummer 1, oder?
Wir nehmen mal die Nummer 1.
Das ist die 2, das ist die 3, das ist die 1. Erzähl mal.
Wir machen mal die Reihenfolge.
Erzähl mal, was das ist.
Was das ist. Es ist Riesling. Mehr muss ich auch nicht erzählen. Nein, naja. Das hat jetzt zu reichen. Nein, also der Witz ist, ach, ich mache erstmal die Flasche auf. Der Witz ist der, du kommst ja als junger Winzer immer,
ich mach das, ich mach
super, danke dir, so Multitasking kann schwierig werden. Du kommst als junger Winzer in den Betrieb rein und versuchst natürlich irgendwo deine Handschrift zu finden. Jetzt ist es bei Riesling so, man kennt es ja relativ oft, dass du eigentlich Gutsortslagenwein hast, also dieses klassische VDP-Gefälle, dass da einfach sehr, sehr viel passiert. Jetzt kommst du zu uns und schaust mal, wo wächst denn bei euch der Riesling, guckst ums Haus rum, stellst fest, ah, da, aber halt auch nur da. Also ich habe jetzt nicht irgendwie 20 verschiedene Lagen mit 30 verschiedenen Böden, wo ich irgendwo aufs Terroir gehen könnte und mich darauf berufen könnte, sondern ich habe halt nur das, was ich habe. Und dann kam relativ schnell der Gedanke mal auf, wie kann ich jetzt noch irgendwie auf diesen Wein einwirken?
Jetzt hört mal alle genau zu. Hört da mal jetzt alle genau zu.
Wie kann man quasi da überhaupt noch ansteuern? Und das eine ist natürlich das, was man kennt. Man kennt jetzt Riesling vom Buntseinstein, man kennt es bei der Mosel irgendwie vom Schiefer, aber den Boden, diese Spielwiese habe ich nicht. Dann ist es aber natürlich so, wenn du die Trauben geerntet hast und verarbeitest, kommt ja der ganze Arbeitsaufwand und der ganze Spaß im Keller. Und da ist ja das am Tragen, was auch beim Essig eine Rolle spielt und was überall eine Rolle spielt, und zwar die Arbeit mit den Hefen. Jetzt war mein erstes Learning, was ich so als junger, voll motivierter Mensch im Weingut gehabt hatte, dass es da irgendwie so eine Art Katalog gibt. Da gibt es jetzt 300 Hefen drin, dann sind 150 davon für Weißwein, dann sind 10 davon noch für einen Riesling, vielleicht 5 für, ich sag jetzt mal, trockenen Riesling, und dann steht hinten dran, ja, erzeugt Aromen von Grapefruit und vielleicht noch von Zitrus oder irgendwelchen anderen Komponenten. Und ich war irgendwie so ein bisschen überrascht, dass ich das so genau über Industriehefen steuern sollte, und dachte mir so, okay, was passiert denn, wenn ich jetzt versuche, mit so ein bisschen Background aus der Uni heraus, Hefen einfach mal selbst zu kultivieren. Also wilde Hefen, dieses Thema, was man aus spontanen Gärungen und Co. kennt, mal ein bisschen wissenschaftlicher zu betrachten und zu sagen, okay, ich nehme jetzt einfach mal die Trauben aus dem gleichen Jahrgang, vom gleichen Weinberg, pack die in drei verschiedene Fässer und jedes Fass kriegt eine andere Hefe. Einfach mal, um zu sagen, hey, die Hefe bringt jetzt den Einfluss und nicht das Terroir und die Lage. Im ersten Jahrgang war ich dann auch noch so motiviert, dass ich gesagt habe, okay, das ist doch spannend, das gab es so noch nie. Da müssten doch auch gastronomische Betriebe eigentlich voll Bock drauf haben. Irgendwie so mal da reinhorchen, mal gucken, was da so an Spielfeld sich irgendwie überhaupt eröffnet. Bin zu drei Orten gerannt quasi. Der erste war damals während dem Studium mehr oder minder mein Wohnzimmer in München. Das war die Grapes Weinbar, damals noch von Markus Hirschler und Stefan Grabler geführt. Die zwei mit tollsten Österreicher, glaube ich, die ich kenne.
Schöne Grüße nach München.
Schöne Grüße nach München. Ja, die haben mittlerweile ein neues Restaurant aufgemacht, das Walz. Auch schwere Empfehlung quasi.
Da mal
ich habe es immer vorgehabt, ich habe es noch nie geschafft.
Ich auch noch nicht.
Es ist todtraurig. Aber
Grace fand ich auch immer grandios.
Grandios, wirklich. Also tollen Job gemacht. Und habe halt gesagt, okay, mit euch würde ich das gerne zusammen machen. Bin dann weitergegangen nach Berlin zum Rutz. Drei Sterne quasi, Marco Müller.
Oha, hört.
Ja, hört.
Hör mal richtig zu jetzt. Ja. Nee, jetzt
war schon vor. Und die Flasche ist auch krass. Und danach war ich noch in Hamburg bei Hendrik Thoma. Wein am Limit ist ja einer der drei, ich glaube, es sind drei Master-Sommeliers, die es in Deutschland
gibt. Er ist auf jeden Fall einer davon.
Er ist gerüchtig. Thema war, wieso ich die Städte rausgesucht habe, war, weil ich halt in München studiert habe, in Hamburg mal kurzzeitig für ein Startup gearbeitet hatte.
Stimmt.
Ja, Tastillery.
Ja, das ist
quasi noch fast ein Thema für sich alleine jetzt.
Pleite, ne?
Ja, leider. Ja. Also liegt scheinbar Gott sei Dank nicht an mir, weil es irgendwie 5 Jahre her war und ist immer noch ein grandioses Konzept eigentlich, und die beiden Jungs auch toll, aber irgendwie hat es nicht sollen sein. Ich hoffe, die kriegen das Ruder noch gerissen. Mhm. Aber deswegen in Hamburg noch ein Bezugspunkt, und in Berlin habe ich noch 2 Jahre mit meinem Freund zusammen gewohnt, und daher war da auch, sage ich jetzt mal, die Kombination irgendwo da. Mhm. Und habe dort gesagt, hey, habt ihr nicht Bock drauf? Ja. So, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es was wird. kann auch grandios den Bach runtergehen und kann dann am Ende schmecken wie, ja, wollen wir nicht. Aber wenn ihr Bock habt, versuchen wir es doch mal.
Ja.
Habe halt gesagt, okay, ich nehme jetzt eine Petrischale, stelle die zum Beispiel beim Grapes was im Chambray, also wo sie ihren Wein lagern, auf, und lass da einfach mal die Umgebung, die Luft, die, ich sag jetzt mal, Kontamination der teuren Bordeaux, die da drin lagern und allem, mal in diese Petrischale fallen. Gleiche bei Marco Müller quasi beim Mise en Place abends in der Küche, bei Wein am Limit wieder bei Hendrik im Wine Pool, wo er auch seine Weine lagert. Hab das da mit der Petrischale eben gemacht, hab mir danach unter dem Mikroskop angeschaut, okay, was ist Hefe, was ist keine, hab die Hefen, die gut aussahen, nochmal selektiert und dann quasi für mich selbst so mit Mikroskop und Brutschrank und viel, viel, viel Spaß und Laune dabei in Reinzucht gebracht und hab die Hefen soweit, ja, ich sag jetzt mal, aufgezogen. Ihr merkt schon, ich hab echt so ein Vater, Sohn oder Kinder.
Erzähl, wir wollen es wissen, wir wollen es alle.
Das ist einfach so super spannend.
Also sagen wir so, ich habe die großgezogen und habe die dann in die jeweiligen Fässer gegeben und damit vergoren. Einfach mal.
Amphoren, gell?
Das waren Ferment-Ex, heißen die.
Ferment-Ex, ja.
Richtig, also von Amphore habe ich mich ein bisschen ferngehalten, weil ich gesagt habe, ich will ja keinen Einfluss dabei. Ich will ja wirklich mal nur die Hefen nehmen, weil Amphore wäre schon wieder Oxidation, wäre schon wieder Richtung Natur, Wein gehend. Ich wollte es eigentlich mal klassisch machen. Die Weine sind auch, zumindest jetzt der erste Jahrgang, geschwefelt, aber ich sage jetzt mal wirklich minimals geschwefelt. Also da ist vielleicht für die, die sich auskennen, so 30 Milligramm drangekommen. Das ist ein Hauch von nichts. Einfach aber, weil ich mal sagen wollte, die sollen den Charakter des Weines haben. Ich habe auch nicht mehr eingegriffen. Also zum Beispiel der erste jetzt vom Grapes, da habe ich den Job quasi mit den Hefen, ich glaube, immer noch gut gemacht, aber die Hefen hatten irgendwann keinen Bock mehr. Mm-hmm. Aber ich habe dann jetzt da auch nicht so typisch winzermäßig jetzt nachgeholfen und geguckt, hey, ihr müsst durchvergären.
Super, sondern spannend.
Der hat einfach nur dann aufgehört, als er aufgehört hat. Das heißt, der hat jetzt ein leichtes Restzuckerschwänzchen hinten raus und ist trotzdem, sage ich mal, vom Charakter her relativ eigen und am meisten Sinn macht es, wenn wir jetzt danach nochmal, glaube ich, drüber sprechen, wenn so Nummer 2 und Nummer 3 kommt.
Ja, ja.
Weil wenn man dann mal sieht, so hey, das ist eigentlich gleicher Rohstoff, nur halt durch die spannend. Hefe verändert.
Das ist eine 05er Flasche, die ist nummeriert. Es gibt hier von der Nummer 1 gibt's 430 Flaschen, also 215 Liter.
Richtig.
Da drauf steht Hause Kaltenthaler, ihre kulinarische Heimat. Und unten drunter steht YPD, dann der Jahrgang 2020. 0926, weiß ich nicht, was das ist.
Das Lesedatum.
Ah, Lesedatum. Ja, ah, okay,
6. September.
Und dann -1, Grapes Weinbar. Also, probieren. Prost. Probieren.
Vielen Dank fürs Zum Mitbringen. Wohl,
ja. Gerne doch. Geile Schön. Flasche, geiles Label. Es sieht aus wie so eine Schnapsflasche auch. Ne? Das ist auch so gewollt.
Ist auch 05. Ne?
Ist 05,
naja. Genau.
Also ich glaube, ich kann dazu ein bisschen was erzählen. Dieses Schnapsflaschenthema ist mir danach so ein bisschen erst aufgefallen. Also dieses YPD beziehungsweise YPD, was draufsteht, leitet sich ab von Yeast, Peptone und Dextrose. Mhm. Das ist der Nährboden der Petrischalen. Weil du hast immer.
Okay. Ja,
wissen wir alle, jetzt ist total schlau, oder?
Na, jetzt mal, also ich wollte noch fragen, was das bedeutet. Ne?
Ja, genau. Nee, der Witz ist, du musst irgendwie natürlich die Hefen ernähren, während du sie sammelst, damit sie sich überhaupt fortpflanzen können. Und es gibt so in der Medizin theoretisch verschiedene Selektivnährböden, wo du verschiedene Mikroben wachsen oder nicht wachsen lassen kannst. Und dieses YPD ist eigentlich genau dafür da, um Hefen zu züchten. Mhm. Und ich dachte mir halt so, okay, was soll ich dem Kind für einen Namen geben? Und habe mich dafür entschieden, das so ein bisschen auch, sage ich jetzt mal, aus dem Labor- und Wissenschaftscharakter halt herauszunehmen und halt zu sagen, ich habe den Nährboden, ich habe das Startdatum und habe halt quasi Proben Nummer 1 und die hat noch einen Namen bekommen. Und so ist das so ein bisschen entstanden. Und auch, wer jetzt mal hinschaut.
Also Lesedatum ist aber Weinlesedatum. Nicht Datum der Hefelesung.
Nein, der Hefelesung.
Weißt du, was ich meine?
Ja, nee, okay. Nee. Ja. Also da habe ich gesagt, das ist das Datum der Handlese, wo wir alle einen schönen Tag das hatten. Ist
und fantastisch
lecker. Darf ich kurz was dazu sagen?
Bitte.
Und so meine ich jetzt vollkommen ernst, das ist so mit das Spannendste, was ich so in letzter Zeit mal probiert habe. Also ich kannte den Wein nicht und ich finde, das ist super interessant super und super lecker vor allem auch. Ja. Und durch diese Hefe finde ich es extrem spannend. Also richtig, ja, richtig gut. Du
musst halt schon erklären, ne, das Ding.
Du musst erklären, aber du könntest das jetzt auch so schön auf der Terrasse am Sommerabend einfach trinken und du hast einfach so ein Gefühl im Mund. du trinkst zwar Wein, aber irgendwie auch was anderes gefühlt, ne?
Ja.
Und das finde ich total toll. Mhm.
Wobei, sage ich mal so, die Hefe hat ja wirklich nur diesen Vergärungscharakter gehabt. Also es ist jetzt, die bringt halt ihren eigenen Fußabdruck mit rein, aber klassisch gesehen ist es vom Trinkverhalten immer noch sehr, sehr nah einem normalen Riesling dabei.
Mhm. Ist es aber, er hat wahnsinnig gute so Struktur.
Ja. Total, da passiert so ganz viel im Mund
irgendwie und auch in der Nase. Ja, er riecht auf jeden Fall auch, er hat sowas leicht Restsüßes, hat er, aber sowas Altes Restsüßes, aber schmeckt genau das Gegenteil, schmeckt nämlich ganz frisch und so ganz. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, ich meine, man sieht es natürlich auch auf der Flasche, für alle, die das Grapes nicht kennen, dieses Grün hier auf der Flasche, das ist die Polsterfarbe, oder?
Das ist Grapes? Die Polsterfarbe, also wenn das Grapes sowas wie eine CI-Farbe hat, die nicht schwarz oder weiß
ist. Dann ist es diese Farbe, und ich finde, genau so schmeckt dieser Wein, weil ich beschreibe ja gerne auch Geschmack in Farbe.
Dennis weiß das.
Ja, ich bin immer sehr, sehr visuell, was Geschmack angeht. Okay. Und ich finde, dieser Wein schmeckt genau nach dieser Farbe.
Crazy.
Und deswegen finde ich auch die Assoziation mit dem Grapes auch irgendwie total schlüssig. Mhm. Das haben wir clever gemacht, weil man so, ne, die sehen ja eigentlich alle gleich aus, die Flaschen.
Ja.
Aber man hat trotzdem so eine kleine, schon vorprogrammierte, unterschiedliche Geschmacksnuance, nur wenn man die Flasche sieht. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Also wirklich ganz lecker.
Ja, ganz, ganz toll.
Vielen Dank.
Ich spucke jetzt heute nicht.
Vielen Dank für die Blumen, Jungs.
Finde ja auch Hefe in der Küche ist so ein unterschätztes Würzmittel. Ich habe es gerade vor 2 Tagen, Noah Bachhofen, ich weiß nicht, ob ist euch vielleicht ein Begriff, der hat jetzt so eine Hefe-Mayo gemacht in so einem Reel von ihm. Und habe ich ihm auch geschrieben, dass ich finde, dass unterschätzt ist, einfach die Hefe als Würzmittel zu benutzen. Ich habe es auch relativ spät erst für mich entdeckt, aber gerade so in Fonds und auch für vegane Fonds oder so ist ja so ein Hefe ist einfach auch Umami, bringt einfach nochmal so diese Komplexität mit rein und eine andere Dichte und eine andere Geschmacksrichtung, die man sonst nicht hätte ohne die Hefe.
Ja, ist ja auch so ein natürlicher Geschmacksverstärker.
Total,
also man kennt ja auch dieses Thema von Hefeextrakt und Ähnlichem. Also
genau.
Darauf beruht es ja eigentlich.
Ja.
Ich habe mal Hefebrand getrunken.
Oh, schwierig.
Sehr schwierig. Aber halt auch so 25 Jahre alter von Philippi, hier Kallstadt.
Crazy.
Was jetzt Köhler Ruprecht ist, war ja vorher Philippi. Ben Philipp und die haben so ganz viel so Hefebrand noch und so, das ist hartes Zeug.
Ich finde auch das Gefühl krass. Von Hefe so satisfying, von diesen Hefewürfeln. Kennt ihr den?
Ja,
wenn man diese knetet, Alter, das beste Gefühl, weil wir es vorhin über ASMR hatten.
Ich finde
ich finde das so richtig, ja, das, der Geruch so, und so, wie das so bröselt. Das ist ein bisschen wie Kusch zu rauchen.
Aber sorry Mama.
Jetzt noch ein CBD jetzt hier.
Ja, genau,
pass auf. Es wird immer intensiver,
Freunde. Ist Hefe vegan?
Ist ja ein lebender Organismus.
Also realistisch gesehen deklarationspflichtig, wie der schöne deutsche Sandalenträger jetzt natürlich weiß. Mhm. Nö.
Also, ist nicht vegan.
Also im Sinne von, du kannst, weil Wein wird ja mit Hefe hergestellt, aber der Wein ist vegan. Das heißt, in der Zutat so gesehen ist es nicht ausschlaggebend. Ich glaube, das ist aber, ich weiß nicht, ob es vom Gesetzgeber oder von irgendeinem, ich sag jetzt mal Verein, geregelt wurde. Aber unterm Strich ist es fast persönliche Auslegungssache.
Eben.
Ja, aber
dann das frage ich, sagen Essen
ist Veganer,
Essen Veganer Sauerteigpizza?
Ist eine sehr schlaue Frage, weil du mir jetzt auch so ein bisschen auf den Schlips getreten bist.
Richtig.
Weil ich sage hier für vegane Fonds und ja, ist eigentlich
Ich weiß es nicht.
Ist aber auch so wie bei Parmesan zum Beispiel. Wenn ich jetzt ein vegetarisches Gericht drauf schreibe und habe Parmesan drauf, ist es auch nicht mehr vegetarisch. Weil du ja diesen Lab hast, diese Kultur, die also aus dem Ziegenmagen.
Aber es kommt ja auch ursprünglich noch Milch, weißt du?
Also. Ja, aber genau, oder es ist halt nicht vegetarisch. Ja, gut. Aber es ist auch nicht richtig vegetarisch, weil es aus einem tierischen Produkt im Sinne von, naja, ist ein anderes Thema, aber wisst, was ich meine. Ne?
Ja, gut. Flexitarier, wie nennt man das? Ja. Machen wir weiter?
Nummer zwei?
Ey, super geil.
Ich bin gespannt, du. Also Nummer zwei, das ist Nummer
ganz
drei.
Ganz kurz, ist der auch zu käuflich zu erwerben?
Der ist tatsächlich auch noch
käuflich zu erwerben. Oder ist der nur in dieser Grapes Weinbar?
Nee. Also ich würde, pass auf, ich habe eine gute Idee, Leute. Wir machen eine kleine Verlosung. Wir erwerben beim Jan noch eine Flasche? Eine Flasche oder so? Zwei?
Ihr macht eine, ich lege zwei on top.
Okay. Oh, das ist aber dann ein richtig gutes Gewinnspiel. Da mach ich selber mit, Alter. Das könnte man doch eigentlich machen, oder?
Ja,
wir machen das und vielleicht bearbeiten Essig müssen wir noch so. Besprechen wir später, aber das ist doch eine gute Idee. So, zurück zum Thema. Nummer zwei.
Ihr habt einfach alle schon ausgetrunken.
Ja. Ich erkenne sofort den Unterschied. Einmal 12, einmal Also 11,5, also Nummer 2 ist, ist Rutz Berlin.
Oh, die Flasche gefällt mir, ich habe es direkt gesehen, Rutz.
Rutz Berlin,
Rutz-Restaurant hier, ja.
3 Sterne, man sieht auch drei Sternchen drauf, für 3 Michelin-Sterne, richtig. Und er hat 5% weniger Alkohol, das ist ja auch interessant, ne?
Stopp, 0,5.
Sorry, ja.
5% wäre schon krass.
Natürlich, 0,5%, Entschuldigung.
Alles gut. Wird er dort ausgeschenkt, im Rutz?
Tatsächlich nicht.
Oder wurde?
Also das Thema ist, ich hatte das damals alles, ich sag mal, in der Frühzeit begonnen. Damals war das Rutz noch nicht umgebaut, das Zollhaus gab es noch nicht.
Ja.
Und wir haben das als Experiment mal genommen. Im Ausschank ist er bei Ihnen jetzt aktuell nicht.
Das und dafür ist die Menge ja auch zu klein.
Ja, das war auch, also zum Beispiel bei Wein am Limit war das am Ende auch ein Thema, wo wir gesagt haben, okay, Sie erzählen davon und verweisen darauf, aber ein Weinhändler, wenn der mal 200 Flaschen hingestellt bekommt in der Größe, sagt halt, hey, was die Logistik, das ist nicht ganz abzubilden.
Also eigentlich ist es eher Vertrieb und so machst du einfach, ne?
Ich sag mal auch so, ich habe von Anfang an auch gesagt, also das ist ein Spaßprojekt, das ist ein Herzensprojekt. Ich will das mit Leuten machen, die da Bock drauf haben. Wenn sich das am Ende irgendwie 0-0 ausgeht mit Mikroskop und Brutschrank und dem ganzen Mist, dann bin ich happy. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Mhm. Weil das ist was ich so am Rande mitgemacht habe. Es ist auch, also bei dem Wein so als Grundbasis, wir machen halt draußen im Weinberg alles, was geht. Also dieses Ausgeiz am Anfang, das Entblättern während der Blüte, dann dieses lange Wachsen lassen, Traumalbieren, grüne Vorlese etc. Also dieses by the book einmal alles durch. Und ich mache das halt, weil ich Bock drauf habe. Weil Leute, es ist so schön, mal ab und zu mal zu sagen, so Bürostuhl, hau ab. Ja. Ich gehe jetzt mal raus in die Sonne. Ich krieg mal endlich wieder einen schönen, tollen Sonnenbrand, weil ich werde eh nur rot und wieder weiß. So, und das ist meine Kunst, da bin ich richtig gut drin. Und aber halt, nee, einfach mal wieder rauszukommen und das nicht auf so einer großen Fläche zu machen. Also du hast ja vorhin schon festgestellt, es sind 600 Liter Gesamtmenge. Da kann man das auch nochmal so nebenher machen. Und das ist für mich eher so der Grund, das so als Ausgleich zu nehmen und halt nicht auf irgendwie die letzten 5 Cent achten zu müssen.
Ja, ich weiß noch, du hast mir das damals auch erzählt, dass du das machst und dass du das weißt du noch gar nicht, wie es sich entwickelt und es könnte natürlich auch totaler Reinfall werden und so, ne? Und dass das natürlich jetzt keine, damit bist du halt nicht reich, ne? Mit so kleinen Mengen. Aber da geht es ja auch nicht drum. Ne? Es geht darum, dass du halt dieses Projekt 2020 das erste Mal gemacht hast mit dem Jahrgang. Gibt es 21?
Es gibt 21 und sogar 22.
Ah ja, okay.
Sagen wir es mal so, bei mir war das damals so die Grundhypothese. So nach dem Motto, macht das überhaupt Sinn? Oder Jan, lass mal sein, war nett geträumt, aber mach mal wieder richtige Arbeit. Als es aber so gut funktioniert hat, wie ihr gleich merkt, habe ich im zweiten Jahr mal gedacht, okay, jetzt immer nur mit gastronomischen Betrieben das zu machen, ist ja nicht ganz Sinn und Zweck eigentlich hinter meinem Gedanken. Wie wäre es denn mal, wenn ich mal schaue, was Hefe allgemein so machen kann? Das heißt, der zweite Jahrgang ist mit Brothefen, mit Bierhefen und mit Sekthefen. Mhm. Einfach mal so in die drei komplett anderen Richtungen gegangen, weil dann hast du einmal die, ich sag jetzt mal, wunderschöne Welt der Hefen umrissen.
Ja.
Und ich finde fast sogar noch, dass der Jahrgang 2 ein Tick spannender nochmal ist, einfach weil, ich glaube, das kann man sich fast vorstellen, einfach der Unterschied zwischen Brot und Bier und Sekt halt einfach riesig ist.
Du warst Brot, warst du in Mainz?
Nee, wo warst du? Bei dem tollsten Menschen von Welt, Julius Brandner.
Ah, Brandner,
unten, stimmt. Unten in München. Ist auch, also mir war es auch wichtig, weil die Weine sind auch alle Bio. Wir sind ja seit 2007 ein Bio-Betrieb, dass halt auch ein Bio-Bäcker ist. Und den habe ich damals auch während dem Studium schon kennengelernt. Und das Lustige war, ich wollte Julius irgendwie dreimal schon anrufen, um dazu fragen. Habe auch den Kontakt von den Jungs aus dem Grapes bekommen und saß im Auto und dann ging er irgendwann mal ran. Und das Gespräch verlief dann irgendwie so, dass ich mich dann so nach 10 Minuten irgendwann mal entschieden habe, okay, ich fahre jetzt einfach mal rechts ran, weil ich habe gerade viel zu viel Spaß. Mhm. Ich sollte, glaube ich, dabei jetzt eher nicht mehr unbedingt nur fokussiert auf die Straße sein. Mhm. Ich glaube, ich habe mit Julius am Anfang auch 2-3 Stunden dann out of the blue quasi angefangen zu quatschen, weil er halt ähnlich wie ich beim Wein auch mit den Hefen und Co. sich Gedanken beim Brot gemacht hat und toller Mensch, der hat sich damit auch großartig auseinandergesetzt und wir sind jetzt auch im September, ja, ich glaube 9.9., 12.9., nee, 11.9. Mhm. 11.9. sind wir unten und stellen quasi auch den ersten Jahrgang bei ihm in der Backstube vor.
Schön.
Also der ist da auch Feuer und Flamme. Ich habe cool. ein bisschen Sorge, dass das vorher selbst ausgetrunken hat, aber das wird schon.
So, Nummer 2, ja, sehr karg. Ne?
Ja.
Sehr karg. Also im Vergleich zum ersten ist da von der Restsüße fast nichts mehr da.
Nada.
Ja? Genau. Das ist so furztrocken. Aber ja, ist es. Aber das ist halt genau meins, ne? Ich liebe halt das ist so dünn eigentlich, ne?
Ja.
Als ersten Moment.
Sehr gut. Mir gefällt der andere besser.
Fair enough.
Ja, kann man ja so sagen. Ich meine, der Paul ist ja auch vollkommen viel mehr weinaffin als ich.
Das ist sehr, sehr gut.
Aber es ist ein geiles Ding.
Allein jetzt mal, also tatsächlich, mir ist es fast dabei wichtig, so die Bewertung zu dem Wein, danke. Es ist cool, aber also mich kickt halt mehr der Unterschied. Ich denke halt einfach so, ey, wie krass ist es eigentlich, dass du halt da so eine zweite Welt irgendwo aufschlagen kannst.
Ja, und merkst du direkt, das ist ein richtig großer Unterschied, ja.
Was mich kickt. Genau, was ihr noch vorhin gemeint habt, wegen Flaschenform und Glas, und sieht so ein bisschen aus wie eigentlich ein Gin oder so. Ich habe halt alles in Petrischalen gemacht und dachte so, im Labor ist alles aus Glas. Wenn ich jetzt da irgendwie hingehe und das halt in so einer Schlegel-Antik mit so einem Drehverschlüsschen oben drauf und einem Kork drin mache, ist es so, ja, Konzept, Herr Kaltenthaler, haben sie 50% gedacht und dann keinen Bock mehr gehabt, oder? So diese Zeichnung von dem Pferd, wisst ihr, so vorne schön ist und hinten kommt da irgendwie so ein Kindergekrakel dran. Wo man sich so denkt, ey komm, hätte es auch durchziehen können. Und da habe ich halt gedacht, okay, ich nehme jetzt mal einfach so eine 0,5er Flasche, die so ein bisschen aussieht wie so ein Glaskolben im Labor. Ja. Ich packe oben drauf diesen Vinolock, also diesen Glasverschluss. Ja. Und der aufmerksame Beobachter sieht auch quasi, dieses Mitteletikett hat auch so eine Stanze drin, die quasi die Petrischale zeigt.
Ja, das hab ich gesehen, ja.
Genau, einfach, dass man da so ein bisschen...
Hast du da wegen der 500-Milliliter Flasche, gibt es da irgendwelche Deklarierungsschwierigkeiten? Oh.
Wahrscheinlich gibt es bei dem Pfälzer auch Probleme, weil das einfach nur ein Glas Schorle ist.
Achso, der Pfälzer, ja.
Ein Glas
Schorle. Jan ist ja auch nicht aus der Pfalz.
Ja, das ist ja,
Jan ist ein Hessen. Aber
das könnte schon eine Deklaration in der Pfalz geben.
Für so. Die Menge. Du meinst, das ist so eine Flasche, ein Glas.
Eine Flasche, ein Glas, das ist halt einfach
die machen den Verschluss ab, füllen mit Wasser auf und dann ist das die Schorle.
Ja, genau.
Herrlich.
Einen Schluck müssen sie noch abtrinken.
Trink mal ab. Typische Clubgetränk für die
Clubmate. Ja,
Club Mate,
Woddy Mate. Okay.
Ja, ganz ehrlich,
das ist bestimmt Problem, oder?
Ja, also,
oder Nachfragen.
Es gibt das Lebensmittelrecht und es gibt das Weinrecht. Und ich glaube, an der Stelle sollten wir es für alle kurz halten, weil es geht mir selbst dermaßen. Auf die Nerven.
Auf die Nerven.
Du darfst quasi, also das deutsche Weinrecht ist toll, weil du darfst nur in gewisse Flaschengrößen, gewisse Flaschenformen füllen. Ich glaube, die lustigste Anekdote dazu zum Beispiel ist, es so jetzt mal zwei genannt. Auf der Rückseite muss natürlich auch der Hersteller stehen. Und bei uns stand dann mal irgendwie Worms Herrnsheim 67550, die Postleitzahl und dann quasi unsere Straße. Und noch Deutschland vorne dran geschrieben, weil ja auch die Herkunft noch genau sein muss. Das deutsche Weinrecht schreibt dann aber vor, dass noch vor die Postleitzahl ein D- kommen muss. Also stand dann auf dem Etikett Original Deutschland D-67550, wo ich mir gedacht habe, Leute,
übertreibt's doch nicht.
Ich hätte den Platz gerne irgendwie für Schönheit oder Design oder was auch immer und dann verschenke ich den quasi so. Aber ich meine, ich verstehe es auch irgendwo. Es hat alles seinen Sinn und Verstand und unterm Strich ist das, was ich vorhin beim Balsamico gesagt habe, dass jetzt jeder Balsamico auf einmal draufschreiben kann, das, was das deutsche Weinrecht ja auch so ein bisschen schützt. Dass man sagt, hey, guckt mal, dass ihr nicht einfach macht, was ihr wollt, sondern dass man das Qualitätsprodukt mal auch auf dem Level hält und quasi auch ein bisschen beschützt vor Schundluder. Finde ich auch okay.
Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Flasche, muss ich sagen. Etikett auch sehr gut. Wer hat das gemacht?
ACTH. Okay. Für alle, die ein tolles Designstudio kennen wollen. Mhm. Ich glaube, es sind drei Jungs, mittlerweile vier. Es hat mal hier und da ein bisschen Zuwachs. Die sitzen in Frankfurt, haben auch zum Beispiel für meinen Bruder auch Kernstein als Design gemacht.
Das macht Sinn. Okay.
Ja, da schließt sich wieder alles. Aber die super, super coole Jungs sitzen jetzt auch noch dabei. Also das neue normale Weindesign für die Weinflaschen ist jetzt auch erst seit 2 Monaten da. Die Webseite ist seit letztem Jahr quasi fertig. Also wer da mal draufschauen mag, gerne gucken. Quasi die Jungs haben, finde ich, einen tollen Job gemacht.
hause-kaltenthaler.de, Thaler mit TH.
Brett.
So sieht's aus.
Guck mal, die Weinsorten, die Weinreben, die jetzt bei euch in Worms da wachsen.
Ja.
Die hat dein Vater und dein Großvater, die haben das kultiviert. Mhm. Was wäre denn, wenn du jetzt sagen würdest, können wir das mal platt machen? Ich würde gerne neue Trauben irgendwie ausprobieren. Also gibt es die Möglichkeit zu sagen, dass du jetzt anfängst, dort im Wingert ein paar Hektar mit einer eigenen Rebsorte zu bestücken? Und hast du da schon irgendwelche Ideen gehabt? Oder Gibt's, also wie lange dauert sowas, wenn man jetzt anfängt bei null, der Acker ist flach und du fängst da an, den Wein anzubauen, bis du das erste Mal irgendwann im Herbst die Trauben
glücklich dastehst. Genau. Ich glaube, das wäre so die Wand, vor der mein Vater sagen würde, Jan, guck mal, da ist einer, renn nicht gegen. Mhm. man kann, also sagen wir es mal so, die Rebflächen werden immer im groben Zyklus von so um die 25 Jahre immer erneuert. Es gibt vereinzelte Lagen, wo man sagt, hey, da sind die Reben noch so vital, noch so gesund, da gibt es das her, da kommt man mal zu diesem Begriff der alten Reben, die dann wirklich über 40 Jahre da schon stehen.
Ist dann schon Schluss so nach 40 Jahren? Muss man dann aufhören?
Man kann also immer weitermachen.
Gibt es so ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Nee,
60 Jahre gibt es alles, 65,
es gibt alles. 70 Jahre.
Und jetzt mal ganz doof gesagt, 200 ja. Jahre oder so, ist sowas auch möglich? Also klar, ja. Wir werden es nicht mitkriegen, aber gibt es sowas schon, dass so eine Rebsorte so lange kultiviert ist? Keine Ahnung, Italien, nee, also es Deutschland,
immer. Es gibt nicht die Rebsorte, Rebstock,
ja, den Rebstock, der halt noch fit ist, genau. Ja. Also wann hört es denn auf? Habt ihr da Erfahrung mit? Wisst ihr da was?
Also es gibt jetzt, ich kenne jetzt persönlich, da weiß vielleicht der eine oder andere mehr, der zuhört, aber keinen, der jetzt irgendwie 200 Jahre alt wäre. Mhm. Man muss sich vorstellen, die Rebe tickt so ein bisschen wie der Mensch. So in den ersten 10 Jahren ist vielleicht die Qualität von dem, was man tut, jetzt nicht unbedingt erste Sahne. So, und auch ich weiß ganz genau so, ich bin in 20 Jahren auch wahrscheinlich in dem, was ich tue, ein Ticken schlauer, besser, als ich heute bin. Irgendwann kommst du dann in deine Überweisheit rein und irgendwann wirst du halt dann doch wieder auch langsam. Und ich glaube, so eine Rebe mit 60, 70 Jahren hat halt irgendwann den Punkt, wo sie sagt, ich trage nicht mehr so viel Ertrag, also ich bringe nicht mehr so viele Trauben, ich sage jetzt mal Kilo, was aber auch für einen Rebstock gut sein kann, weil er Zeit hat, übers Jahr hinweg quasi seine gesamte Energie in weniger Trauben zu stecken. Ja. Deswegen sind meistens auch alte Reben, sag ich mal, gehaltvoller, haben höheren Extrakt, haben ein bisschen mehr Power hinten dran. Was natürlich auch auf die Betriebsart ankommt, weil es gibt halt, ich sag jetzt mal, High-Volume-Betriebe, die müssen halt Masse ballern.
Klar.
Da ist halt so, hey Leute, die Dinger müssen jung, spritzig und frisch sein, wenn die alt werden und da anfangen rumzukriegst, weg damit neue rein. Mhm. Aber im Grunde kann man sich's vorstellen, um mal auf deine Frage zu antworten. eine Rebe von Bepflanzung bis zum ersten Ertrag dauert um die 4 Jahre. Also, du reißt alles raus, bestückst quasi das Jungfeld, schaust, dass sie anwachsen. Im zweiten, dritten Jahr fangen die dann schon an, so langsam ihre Trauben auch zu tragen, die du auch ernten kannst. Ab dem vierten Jahr kannst du es eigentlich, sage ich jetzt mal, als vollständigen Weinberg auch ernst nehmen.
Okay.
Ist aber trotzdem jetzt, nur um es kurz einzuschmeißen, weil ich diese Sensibilisierung extrem wichtig finde, es wird schwieriger für die Landwirtschaft. Alleine, wenn man sich letzten Sommer mal anschaut und sich noch erinnert, wie braun und schwarz und grau alles draußen aussah, was halt eigentlich hätte grün sein sollen. Da haben alle Winzer, die quasi eigentlich ein Jungfeld, sag ich jetzt mal, angelegt haben, im Strahl gekotzt, weil die gesagt haben, hey, ich krieg das gerade nicht mehr gebacken. Ich versuche irgendwie meinen Betrieb zu schmeißen, den Keller zu machen, Kundschaft zu bedienen und muss eigentlich zwischen 23.59 Uhr und 0 Uhr eben im Wassertank draußen rumfahren und die ganzen jungen Reben bewässern, dass sie wieder anwachsen. Also ich glaube, das wird sehr spannend in der Zukunft auch noch werden. Wobei dann wieder der andere Punkt kommt, wenn eine Rebe mal 10 Jahre gewachsen ist, ist das Ding, was, ich sag mal, Unkraut. Die hat Wurzeln, die ist mehr oder minder 10 Meter tief. Unsere Reben sind im Schnitt so um die 15 bis 20 Jahre alt. Da hat die Trockenheit letzten Jahres die feuchten Dreck interessiert. Also die haben das überstanden. Mhm. Aber ich sag mal so, es wird immer herausfordernder. Und da mal vielleicht sensibilisieren, also dafür zu sensibilisieren.
Ach, das Thema wollte ich ja nicht ansprechen heute.
Sorry.
Nee, du kannst es ja machen, ne? Aber das ist natürlich schon auch ein schwieriges Thema, ne? Ja. Wenn man so, ne, ich bin gestern war ja Wahl hier in Mannheim, bin ich ja kurz einmal 500 Meter gelaufen, da war alles schon braun. Alles. Und es ist Juni. Bei meinen Eltern im Garten ist schon alles braun.
Ja.
Das ist unglaublich. Die sagen auch, also die haben den Garten, das ist das alte Elternhaus von meiner Mutter. Die kennen diesen Garten seit 60 Jahren. Der sagt, das wird immer schlimmer. Und insofern, ja, das mit diesem Alter der Reben, das ist irgendwie, wie du schon sagtest, ne, wenn die halt so alt sind, können die halt auch mehr Hitze ab. Und das so, ich kenne das nur so aus Portugal, also Portweinproduzenten, die haben wirklich so alte 60 plus, weil die das halt auch brauchen. Aber auch anderes Terroir, vielleicht ist es auch in Steilhängen anders als im Flachland und so. Das ist ja, Rheinhessen ist ja eigentlich schon eher flach, muss man ja sagen, da oben bei euch. Ich war ja auch schon ein paar Mal da. Da fährst du ja eigentlich durch, also wenn du mal einen Hügel siehst, ist schon ein Highlight, ne?
Ja, wir haben Hügel.
Also, ja, ihr habt so Hügel.
Die Bezeichnung von beiden Bergen ist bei uns immer so,
ja
Jungs, wo habt ihr denn bitte hier Berge?
Ja. Ey, Nummer 2 ist durch, lass Nummer 3 probieren. Ich bin total hyped, ey.
Geil.
Let's go.
Randa.
Wein am Limit, ja. Ein Weinhändler aus, wo sitzen die, in Bremen?
Hamburg.
Ah, Hamburg.
Hamburg.
Stimmt, Hamburg. Ja, Ding, Lobenberg ist Bremen, ne?
Das ich. Kann
ich glaube, Lobenberg ist Bremen, ja. Wein am Limit, auch ein Weinhandel, der spezialisiert ist auf biodynamisch. Ne, oder? Ist doch so. Die machen schon viel naturiges Zeug und so.
Keine so, Produzenten. Sind eher auch Avantgarde, wenn man es mal in den Begriff nehmen will. Ich glaube, das ist nicht Ausschlusskriterium oder leitend dafür, dass sie jetzt sich unbedingt für den einen oder den anderen Wein entscheiden würden. Aber die machen schon tatsächlich sehr, sehr cooles Zeug, auch mit ihren Valinaut, mit dem Abo-Programm, wo sie halt auch mal einfach...
Monatsabo, ne?
Richtig. Ja. Wo die einfach auch coole Dinger vorstellen. Also da machen, muss man schon sagen, so für einen deutschen Weinhändler einen auch sehr, sehr schönen Job.
Sehr outstanding. Die haben auch, habe ich mich gefreut, als ich das erste Mal bei denen bestellt habe, die haben noch einen richtigen Katalog.
Magst du sowas?
So, ich mag Otto sowas. Otto Neckermann.
Ich, Katalog, ich liebe, so zum Blättern. Das ist meine Abendlektüre.
Finde ich auch geil.
Lobenberg, oh, machen sie ja nicht mehr, ne? Ich mag das schon, sehr gerne, muss ich sagen. Mal ein bisschen blättern.
Ja, ich muss auch gestehen, wir haben jetzt seit einer Woche, ich glaube, unsere neue Preisliste da irgendwie mal fertig geklöppelt. Ein Heidenaufwand, bis das alles durch war. Und ich bin manchmal so ein Fan von dem, ich sag jetzt mal, digitalen Medium. Also ich verstehe, haptisch was zu haben, was anfassen zu können, ist immer cool.
Kennst mich doch.
Aber es ist halt immer so Arbeit. Ich würde.
Ja, klar, für die Prozenten ist es Arbeit. Kostet einen Haufen Kohle, ne?
Ja, so, aber nachhaltig ist es halt auch nicht, weil, also ich kriege keine Ahnung. Stimmt, wenn du am Tag einmal Briefträger vorbeikommt, ist es bei mir so, okay, 50% ist auf und Tonne. Mhm. Weil ich mir denke, hey, ich würde es gern so wie die Newsletter einfach so unten auf Deabonnieren klicken können, dass das weg ist.
Ja, einfach so ein Schild, keine Werbung einwerfen. Damit ist es geritzt, ne? Funktioniert ganz gut. Ich kriege gar keine Werbung.
Okay. So. Bei mir ist es meistens, also durch die Firma irgendwie Firmenanschriften, wo dann neue Verpackungen,
ja. So.
Dritter Wein.
Cheers. Cheers. Vielen lieben Dank.
Danke.
Da müssen wir heute immer noch was arbeiten, du. Ist ja auch Arbeit hier.
Daydrinking. Super. Wir lieben doch Daydrinking.
Habe ich gestern gemacht schon. Ne?
Er bringt auch wieder mehr Säure mit, ne? Jetzt.
Mehr Säure. Ich finde auch persönlich ein bisschen mehr Frucht.
Ja, wie mehr Frucht.
Ja.
Aber sehr gut eingebuttene Frucht, wirklich erfrischende Frucht, eine saure Frucht. Wo ist er? Hier. Ja. Hat jetzt was, hat er auch 12%, ja? Ja, sehr gut. So ein bisschen in der Mitte.
Ja, finde ich auch. Hm? Also Grapes ist so dieser, ich trinke ihn auf der Terrasse.
Das trifft es ganz gut, die Mitte, ja.
Richtig.
Auf jeden Fall.
Macht richtig schön viel Mundschwitzen hier. Ja. Ja, Mundschwitzen, auch ein gutes Wort.
Das neuer Favorit für diesen Sommer.
Mundschwitzen, ja.
Das wird der neue Slogan. Wein mit Wundschwitzen.
Animierend halt. Animierend, ja. Sehr, sehr gut. Alles sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich habe es ja noch nie probiert. Ich kenne es nur aus dem Internet, weißt
du? Ja, aus diesem World Wide Web. Aus dem
www. Ja. Gut, sehr gut. Leute, bestellt euch das mal, wenn es noch was gibt. Was gibt es denn überhaupt
noch? Es gibt noch. Also es gibt ist, noch, ja? Wir haben, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht irgendwo groß forciert, sondern eigentlich alle, der Wein ist für Leute, sage ich jetzt mal so, die schon genug Riesling getrunken haben. Die halt sagen, okay, ich habe mal Bock auf was anderes, ich will mal irgendwie mich ein bisschen raustesten. So, das ist der Ansatz dahinter. Und vor allem, es ist jetzt auch für mich immer noch so, ich bin gespannt, was noch kommt. Also allein der zweite, der dritte Jahrgang, um den noch mit reinzuschmeißen, da bin ich auf eine Streuobstwiese gegangen. Wie gesagt, ich nehme jetzt mal von Apfel, von Birne und von Quitte, also alles, was irgendwie
gut.
Kernobst ist, kein Steinobst, sondern geh da mal zu den Früchten hin und schau mal, was da so passiert. Einfach weil, ich sag mal, bei mir das Interesse jetzt noch da ist, was wirkt denn am Ende wirklich? Also wo merkt man Unterschiede? Kann es jetzt einfach sein, dass man sagt, naja, du, Obsthäfen sind Obsthäfen, da merkst du jetzt nicht unbedingt raus, ob das von einer Quitte oder von einem Apfel kommt. Kann gut sein, dann habe ich halt dazugelernt, deswegen. Da bin ich relativ frei.
Ist das Thema Hefe etwas für alle da draußen, die das interessiert? Weil mich interessiert das sehr. Ist das etwas, was überall vorkommt? Also gibt es auf einer Autobahn auch Hefe?
Ja.
Ja.
Unterm Strich genommen, es gibt Orte, an denen natürlich sich mehr Hefen ansiedeln als anderswo. Alleine, dass du immer sagst, du hast so deine Nische, dein kleines Habitat, wo du jetzt irgendwo sagst, okay, da ist eh Zucker vorhanden, da sind eh Früchte vorhanden, da ist irgendwas. Aber allein, wenn ich jetzt hier im Odeon quasi eine Petrischale aufstellen würde, ohne dass jetzt hier gerade irgendwie eine frische Limette irgendwo aufgeschnitten ist oder irgendwie ein Obstkorb schon seit 3 Wochen vor sich hin fermentiert, würdest du trotzdem was finden. Also dieses Umfeld hast du eigentlich überall.
Ich finde es total krass, dass du sagst, du hast die Petrischale da aufgestellt, auch im Rutz oder so, und dann einfach so das so eingefangen, was in dem Raum passiert und dann dadurch den Beim spielt. Und wir hatten es mit dem Robert Redl in der Folge auch darüber, dass es diesen Hexer gibt in der Schweiz, einen Sternekoch, der auch mit Steinen kocht und mit Bäumen und so. Und der hat ein Gericht, wo er quasi, und das geht so ein bisschen in diese Ultraschallrichtung, Paul, dass er quasi den Baum oder die Rinde auf eine Box stellt und die dann mit der Musik bespielt und dann diese Rinde auch denn diese Vibration von der Musik aufgenommen haben und das kommt dann wieder ins Essen rein. Das hat so ein bisschen das gleiche Feeling für mich, wenn du sagst, du stellst die Petrischale in den Raum und nimmst quasi die Umgebung mit.
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Sagen wir es mal so. Ich finde auch beide Ansätze sehr, sehr spannend, weil man kennt es ja auch manchmal, dass man irgendwo, ich glaube, gibt es nicht da auch solche Aussagen, mit klassischer Musik wächst irgendwas besser als mit Metal oder sowas?
Ja, Tiere werden beschallt mit klassischer Musik.
Und so. Ich finde das insgesamt sehr, sehr spannend. Ich habe auch jetzt in den letzten Jahren für mich viel dazugelernt, weil ich sag mal, ich komme echt eher weniger von dieser Glaubensrichtung, sondern eher von dieser wissenschaftlichen Richtung und bin so der, wenn ich nicht sehen kann und nicht nachweisen kann, gibt es das nicht. Ja, dann gibt es aber halt doch wieder ein paar Getränke, die du trinkst, wo du dann so denkst, scheiße. ihr macht hier gerade mein Weltbild kaputt so ein bisschen. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das einen Einfluss hat. Bei mir ist halt zumindest der Hintergrund der, dass das alles sehr, sehr wissenschaftlich ist. Also so machst du theoretisch auch, wenn die Lebensmittelkontrolle kommt, Luftkeimanalysen, um eine Belastung, eine mikrobiologische Belastung von einer lebensmittelproduzierenden Stelle irgendwie nachzuweisen. Also das ist weniger, sage ich mal, jetzt mit Gefühl und Schwingung, sondern tatsächlich eher mit dem, was effektiv auch vorhanden ist. Aber der Ansatz ist, sage ich mal, der gleiche, weil du versuchst irgendwo als Mensch so ein bisschen Orte und Stimmungen zu konservieren. So dieses, wie man sich vorstellt, okay, ich habe jetzt hier mal was eingefangen.
Das ist gut, ja.
Und bringe das, übertrage das in den Wein. Ja. Es ist ja auch so, jetzt auf die Quitte mal bezogen, der Riesling wird nicht nach Quitte schmecken. Wie denn auch?
Nein.
Also du kannst jetzt nicht sagen, die Hefe produziert jetzt Quittenaromen. So, die Quittenaromen kommen schon aus der Quitte.
Klar.
So ist es nicht. Aber es geht mir eher darum zu gucken, so wo ist dann da der Unterschied.
Das ist auf der einen Seite, ja, ich verstehe das schon auch, Dennis, was du meinst, so dieses, so die Herangehensweise, irgendwie dieses Spirituelle und aber im gleichen Moment ist es halt sehr analytisch und aber das, was Jan sagte, finde ich sehr gut. Also diese, da geht es auch gar nicht um Geschmack, sondern es geht um Stimmung und es geht und am Ende ist ja, auch wenn das kein Projekt ist, mit dem du viel Geld verdienst, ist das ja trotzdem ein Herzensprojekt und ich glaube, das schmeckt man schon sehr. Man schmeckt einfach so diese Idee und so. Und also natürlich sind wir jetzt heute auch glücklich und dürfen 3 nebeneinander probieren. Ne? Das ist natürlich auch eine Besonderheit, glaube ich. Das versteht man auch erst, wenn man sie nebeneinander probiert, weil das ist dasselbe Ausgangsmaterial, dasselbe. Das hat auch den Hof nicht verlassen.
Nein.
Ne? Das ist da geblieben. Das sind einfach nur 3 verschiedene Fässer.
Richtig.
Und insofern geht es in ganz vielen Dingen heutzutage, glaube ich, einfach auch um Emotionen und um die Geschichte, die man erzählen möchte. Und dann ist es irgendwie egal, ob's die Klassik und das Kobe-Rind ist oder der Ultraschall und der Sud, der draufsteht. Ich glaube, es geht einfach darum, wie man es kommuniziert und das weckt Emotionen so. Und das ist schon, ich finde das schon einen großen Sport, muss ich sagen.
Ja. Ja. Das ist richtig gut. Schon mal probiert, aus Gemüsewein zu machen.
Mein Vater. Na, gelogen. Es waren Tomaten. Mhm. Zählt doch als Obst, oder?
Ja.
Alle.
So. Schattengewächse sind das schon.
Schattengewächse. Also ja, aber ich meine jetzt so. Das ist eine gute Idee, aber so Gemüse, keine Ahnung, rote Beete oder Sellerie, was weiß ich, so gibt's sowas? Ist sowas offiziell?
Zu wenig Zucker, ne?
Ja, aber kannst ja zufügen. Also,
Paul hat voll und ganz recht. Du auch.
Okay. Nee, aber ich habe mich wirklich gerade gefragt, so gibt's denn ein Label oder ein Weingut oder was ist es dann? Also was auch immer, so, dass man wirklich so eine Bench auf Gemüsewein rausgebracht hat. Könnte das nächste große Ding werden? Mit Gemüse zu experimentieren, daraus ein Wein zu machen? Oder sagt man dann, es ist so kitschig, es funktioniert ja eh nicht. Aber irgendjemand
warum
muss doch einfach
man
mal
das
machen.
Tun? Warum sollte man
warum
das
nicht?
Tun?
Warum denn nicht? So eine rote Beete-Wein ist doch voll geil. theoretisch so. Du hast das Erdige, du kannst dann irgendwie Zucker und Säure vielleicht noch dazufügen. Du hast dann eine super fancy Farbe für Instagram. Du musst marketingmäßig auch immer weiter denken. Nee, keine Ahnung. Also Tomate, klar, da hast du die Säure und den Zucker schon dabei. Das verstehe ich. Und die nee? Hm.
Jein. Also ich glaube mal, also zumindest was Paul meinte, so, du hast so wenig Zucker. Ja, man kann Zucker beifügen, hast du voll und ganz recht. Das Thema ist immer, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bei so Geschichten immer dabei, einfach weil du dann nicht die Frucht Frucht sein lässt, sondern weil du dann schon wieder anfängst, irgendwo einzugreifen. Mhm. Und dann ist es auch so, ich meine, kleine Anekdote aus der Getränkeindustrie, wenn du Johannisbeersaft irgendwie kaufst, ist da ein Drittel Johannisbeersaft drin, das andere Drittel ist Wasser und das letzte Drittel ist Zucker, weil einfach die Johannisbeere ansonsten viel zu sauer und nicht wirklich genießbar ist. Das heißt, du bist dann auf einmal schon wieder sehr, sehr weit von dem Endprodukt oder von dem Ursprungsprodukt entfernt. Beim Wein ist es natürlich trotzdem machbar. Du könntest natürlich sagen, ich gebe da Zucker zu, ich vergär das und habe dann am Ende einen Wein da stehen. Ich glaube nur, und das muss man sich echt bewusst machen, die Traube ist wirklich die Königin der Früchte, weil sie halt so unfassbar viele Facetten und Varianten aufbieten kann. Mhm. Also wenn ich mich jetzt nur dran erinnere, alleine mal die Vielfalt irgendwann mal von Riesling kennenzulernen, als extrem filigrane, gebrechliche Rebsorte, die entweder einmal, wie wir sie jetzt hatten, restsüß, kraftvoll dastehen kann, aber teilweise auch filigran, fast schon irgendwie zerbrechlich, mit so ein bisschen Mineralrückgrat da versucht im Glas irgendwie sich zu beweisen, versus halt Rote Beete.
Ja, okay, dann gebe ich dir ein anderes Beispiel. Beispiel Stachelbeere hat jetzt zwar nur ganz kurz Saison. Okay, alles klar.
Nein.
Fickt euch. Sitzen hier neben mir und lachen mich aus. Stell die Frage für die Community.
Nein, wir lachen nicht aus.
Nee, aber eine Stachelbeere, okay, gibt's. Geht schon.
Also,
alles klar, danke.
Ich gebe dir voll ganz recht. Jetzt, wo du es auch sagst, klingt es auch, ich sag mal, eigentlich schlüssig.
Weil so. Hat ja schon so die Aromen von der Traube im Endeffekt. Voll, also, hat halt zwar super kurze Saison.
Ich glaube.
Ist wahrscheinlich nicht so ergiebig dann, aber wenn du dich auf die Stachelbeere konzentrieren würdest.
Ist ja kein Gemüse.
Ja,
aber jetzt mal.
Also man könnte also.
Im weitesten Sinne so an außergewöhnlicher.
Fruchtwein, ja.
Ja.
Ja, aber gut, es gibt ja Kirschwein, gibt es ja zum Beispiel.
Mhm. Haben wir zum Beispiel auch.
Ja, das ist eine Kategorie, das ist in Frankreich ist das, in Portugal gibt es das auch.
Ja.
Frankreich, so die ganzen Kirsch-Aperitif, auch so Aperitif-Wein-Geschichten und Gelee und so, das ist alles mega lecker.
Ja.
In Baden gibt es auch Kirschwein.
Ja, wir haben sogar, wie gesagt, auch im Sortiment hat mein Vater, glaube ich,
siehst du mal?
Irgendwann mal ausprobiert. Das Thema ist, Wein hat eben seinen Prestige und seinen Ruf und ich glaube, da sind viele Winzer sehr, sehr auch irgendwo eingefahren und auch gemütlich und sagen sich so, hey, ich habe doch da meine Nische und ich kann das auch verdammt gut, auch zu Recht. Es wäre trotzdem mal interessant. Also ich hätte auch mal Bock drauf, einfach eine Vielfalt zu probieren. Ich glaube, im Moment ist es vielleicht sogar auch eher der Punkt, an dem man kommt, wo man sagt, als ein Produzent kannst du es nicht abbilden. Mhm. Weil du hast ja meistens, als Winzer baust du Reben an, also Trauben. In dem Moment ist das dein Grundprodukt numero uno. Und wenn du jetzt irgendwie weitergehst, ist so, wie willst du jetzt als Hersteller da noch Johannisbeeren anbauen, Stachelbeeren anbauen? Du müsstest ja quasi die Profession von 10 Obstbauern oder von 20 Obstbauern in einer Person bündeln, das Kapital bündeln, dann hast du das eine ist ein Strauch, das andere ist ein Baum, dann brauchst du noch irgendwie 30 Erntemaschinen. Ja. Weißt du? Also ich glaube, das könnte irgendwo so die Problematik sein, dass halt einfach nicht die Infrastruktur da ist und vielleicht, also wenn irgendjemand Bock hat, soll das bitte tun, noch keiner irgendwie gesagt hat, ich traue mich jetzt mal und kaufe halt einfach den Saft zu bei Bauer XYZ und mach das mal. Ich könnte mir aber auch vorstellen, also jetzt gerade in einer Bar oder in einer Getränkebegleitung in einem Restaurant, das ist, glaube ich, super, super spannend. Ich meine, es gibt ja auch alkoholfreie Wein, wie wäre es mit alkoholfreiem fermentierten Stachelbeer?
Zum Beispiel.
There you go. Ja.
Nicht zu vergessen, Apfelwein, ne?
Klar, Apfelwein ist ein Ding, ja, natürlich.
Jetzt wird Ding doch. Hey Leute, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben nämlich noch Essig zum Probieren.
Sollen wir das mal machen? Schraub mal auf die drei Flaschen.
Das muss Jan machen. Mhm. Du hast uns drei Essige mitgebracht. Übrigens, ich habe die Flasche, du hast mir schon mal gezeigt. Mhm. Das ist eure neue Flasche. Ne? Mhm. Die finde ich auch sehr schön, muss ich sagen.
Ich auch.
Gefällt mir sehr gut. Passt auch gut zu den Weinen jetzt. Ja. So, das ist...
Ich schenke euch mal einfach alle drei ein bisschen parallel ein.
Achso, ja, du kannst.
Guck mal, wir haben
mehr Gläser.
Ja, komm,
ja,
guck mal. Dann nicht. Dann nicht.
Mit Gläsern soll es nicht scheitern heute.
Die Spülmaschine muss auch was zu tun haben.
So. Du meintest auch, das ist jetzt die erste Frage, du meintest auch kein Nosing-Glas, also nichts oben zusammenführendes, sondern was Offenes?
Was Offenes,
ja.
Richtig.
Weil es schon sonst zu stark, sonst der erste Eindruck zu kräftig in der Säure ist, oder?
Also man muss echt sagen, gerade beim Essig ist es so, er hat natürlich auch die flüchtigen Aromen, ähnlich wie beim Wein auch. Er hat halt die Essigsäure und das ist was, wo ich sage, der gibt genug Geruch und Aroma ab, ohne dass man jetzt da irgendwie eine Art von Tulpe bräuchte, die das bündelt, zentriert und dann ins linke und ins rechte Nasenloch bohrt, sondern da kann man eher ein bisschen freier sein. Auch gerade für euch Jungs beim Verkosten ist es immer noch so, es hat, wie gesagt, die Säure. Das heißt, eher einen kleineren Schluck, ein bisschen länger im Mundraum lassen, bevor man es runterschluckt. Einfach, weil wir sonst an den Punkt kommen, wo es ein bisschen zu brandig, zu scharf manchmal werden könnte.
Also das Himbeere. Ist das Himbeere?
Sehr lecker.
Das Absolut richtig.
Himbeere. Aber die, also Himbeere hat ja einfach auch eine tolle Säure.
Ja, Himbeere das ist eine Granate. Ja, ja. Also ich habe euch jetzt auch die drei Flaschen, die ich da mitgebracht habe, die gibt es in dem Sinne so noch nicht. Mhm. Also sie gibt es schon. Nur wir sind jetzt gerade, wie anfangs schon mal kurz eingeleitet, in einer Designumstellung. Soll heißen, wir machen gerade die Weinflaschen fertig, die sind auch soweit durch. Beim Essig kommt in, glaube ich, 6 oder 8 Wochen irgendwann mal das neue Etikett. Wir haben schon die ganzen neuen Flaschen gefüllt, weil ich ungeduldig bin und wie gesagt, da komm jetzt, mach mal voll das Zeug.
Oh, ist aber lecker.
Aber sehr, das Etikett fehlt noch.
Oh, ist das gut. Du hast mir auch schon mal, ich hatte das schon mal von dir bekommen.
Ja, ich glaube, ich habe dir schon mal was
im Essig, weil wir ja auch mal so ein bisschen Shrubby-Krams und so gemacht haben, auch bis heute ja tun. Also Essig auch bei mir in den Bars als Säurungsmittel benutzen. Das muss es ist nicht immer nur ein reiner Shrub, also ein Shrub ist ein Fruchtshrub, ist ein Zusammenkommen aus Essig, Säure und Zucker mit einer Frucht in einem bestimmten Verhältnis und Wasser.
Mhm. Ganz einfach auch selbst zu machen,
zu Hause. Einfach selbst zu machen, hält super, also Früchte haltbar machen. Ne? Das ist, also, ja, ne? Genau. Ist natürlich trotzdem manchmal für den Gast immer ein bisschen schwer, so diese Essigsäure in einem Cocktail, wenn es halt auch eine große Füllmenge ist.
Ja.
Wir haben es zuletzt, haben wir ein Cordial damit gemacht. Also ein Short Drinks, einen kleinen, haben halt einen Essiganteil zusammen mit einer Citric und Malic Acid Solution. Da hat es sehr gut funktioniert, ja.
Voll gut.
Ja. Aber das ist schon sehr, also das ist, kannst du ja.
High-End,
das ist
also
ja
sehr, sehr geil.
Himbeeressig.
Sag ich mal so, was ihr im Glas habt, ist de facto auch ein Shrub.
Ah ja, okay. Aha.
Also man sieht es auch ein bisschen, weil wenn ihr jetzt am Glasrand schaut, man sieht dieses Fruchtmark. Mhm. Wir bereiten den nur ein bisschen anders zu, weil wir die Grundzutat nicht als Essig verwenden, sondern als weißen, ungelagerten Balsamico. Mhm. Das heißt, also wir köcheln am Anfang Traubensaft ein. Mhm. Nicht ganz so weit, nicht, dass er so bräunlich wird, sondern tatsächlich noch eher so eine goldene Farbe hat. Dazu kommt dann das Himbeermark und dazu noch ein Hauch an Zucker, dass man quasi überhaupt noch diese Fruchtsäure ein bisschen unterstreichen kann, weil das ist so eine dieser Rubriken, die wir unfassbar gerne verfolgen, weil wenn du da jetzt Öl, Salz, Pfeffer dran machst, ist so zack, bumm, Vinaigrette, fertig, machst du nichts mehr, hast du einen Tag geschafft. auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt mal wollt, ich glaube, wir haben auch Sprudelwasser auf dem Tisch stehen, könnt ihr das zum Beispiel auch drauf geben, weil das ist halt eigentlich, finde ich, eine geniale Art von Limo, die man trinken kann.
Ist es ja auch ursprünglich so ein Shrub.
Mach ich genau, richtig.
Genau. Du musst es nicht mit Alkohol, sondern hast da eigentlich ein sommerlich frisches Erfrischungsgetränk.
Genau, mit deutlich Shrub. Weniger Zucker genau. Und Co. Als halt
nimmst
in der klassischen
Limonade. Nimmst du zu Hause dann als Obst, machst ein bisschen Zucker dazu und Essig, dann Zack. Tritt die Flüssigkeit aus, den Sirup kannst du dann nehmen und mit Mineralwasser und Eiswürfeln vermischen. Oder, und dann hast du ein geiles sommerliches Erfrischungsgetränk.
Wir hatten es ja auch mal in einer Folge schon über Essig, ne? In der Salatfolge.
Genau.
Da haben wir auch damals schon liebe Grüße ausgerichtet, glaube ich, nach Worms.
Ne? Habe ich gehört. Ja.
Da hatten wir es auch über diese verschiedenen Fruchtessige und so. Ne? Dass du auch gemeint, du liebst das und du hast auch Total. Immer einen Fruchtessig zu Hause.
Mhm. Ich habe auch dann später, wenn wir hier ausschalten, habe ich noch 2 Ideen für dich. Oh. die könnten Gold sein.
Ja. Aber ich glaube, da hatten wir auch so eine. So eine Vinaigrette, ne, als Produkt der Woche dabei. Ne?
Genau,
da war doch was.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr gut, Leute. Das ist High-End, ey, muss ich wirklich sagen. Schon
total gut. Soll ich dir helfen? Vorhin hast du mir geholfen bei der Wasserflasche. Jetzt geht's mit meinen.
Ja, die ist auch wirklich gut zu.
Die ist sehr gut zu.
Ja. Soll ich das mal machen, Jungs?
Ich habe hier noch ein angestauchtes Handgelenk. So ein halb angestauchtes Handgelenk. Liebe Grüße, Robert, liebe Grüße, Paul.
Ah, das sind jetzt aber auch neue Verschlüsse, ne?
Ja.
Mit dem Dosierer quasi.
Mit dem Dosierer drin. Also tatsächlich, die Flasche an sich war lustigerweise fast 2 Jahre Arbeit. Also nicht die Flasche, sondern der Verschluss. Mhm. Weil das ist die, ich bin sehr, sehr stolz drauf. Das ist quasi die eierlegende Wollmilchsau. Also wir haben halt einen Dosierer drin. Wir haben diesen Originalitätsverschluss. Liebes deutsches Lebensmittelrecht. Danke. quasi, dass wenn man die Flasche das erste Mal aufmacht, so dieses Abreißen vorkommt. Ja. Und die Hülle ist halt aus Holz. Also wir haben so ein bisschen mehr Nachhaltigkeit da drin, auch eine schönere Optik dabei. Finde ich ganz geil.
Sehr hochwertig sieht das aus. Ist das auch dann die normale Größe, ne?
Was das ist das? 125 ist das, genau.
Ja, 250 Milliliter.
Genau. Oh. Also das wäre so
sieht
die normale.
Sieht kleiner aus, ne?
Ja.
Obwohl, ne, sieht aus wie eine Tonic-Flasche, hast du eigentlich recht.
Also ja, roundabout in dem Gefühl.
Du hast ja vorhin schon geteasert, ne?
Ja.
Das ist die Quitte.
Das ist die Quitte. Man sieht es, glaube ich, ganz gut in der Farbe. Ich reiche sie gerade rüber.
Dankeschön.
Sehr gerne. Bei der Quitte ist es jetzt so, da ist die Basis der Bio-Quittensaft. Oh, ja. Mhm. Also da geht keine Traube mehr mit rein, sondern wir sind jetzt 100% bei Quitte. Quitte ist ungefähr die Diva der Früchte. Also es gibt kaum Schlimmeres.
Das sagt meine Mutter auch beim Marmelade machen.
Es ist zum Kotzen. Also die hat halt Gerbstoffe ohne Ende, hat halt diesen Fuselfranz außenrum an der Schale. Und eigentlich hast du das Grundproblem, dass wenn du sie jetzt länger einköchelst, sagt mein Vater immer, es riecht immer wie Poolkaut. Kannte ich nicht so unbedingt, aber ist quasi das, was du früher mal hattest, wo du halt im Endeffekt die ganzen Exkremente irgendwie zusammengeworfen hast und halt, ja.
Ich finde, das riecht nach Käsefuß manchmal.
Ja, oder so. Und die Kunst ist jetzt halt dabei, das bitte nicht aufkommen zu lassen, sondern wirklich irgendwie bei der frischen Quitte zu
bleiben. Also riecht total nach Quitte und schmeckt total nach Quitte.
Voll. Richtig. Ja. Hat auch diese Honig-Aromatik.
Extrem, so, ne? Ja. Das ist so Bernsteinfarben hier im Glas, sehr elegant, total gut.
Quitte ist auch
Volltreffer, ja.
Quitte ist auch eigentlich also mit eins meiner Lieblingsprodukte, sage ich mal, und auch das, was jetzt zumindest in der Gastronomie, die wir bedienen, da am besten platziert ist. Das Lustige ist, ich merke auch gerade richtig, wie so, weißt du, das Mundwasser, wie du es schon sagst,
der Mundschweiß.
Ne? Der Mundschweiß, der schießt gerade nach. Also das ist, da kriegt man schon Appetit langsam.
Ja, wir müssen gleich noch was essen gehen, Leute. Okay,
machen wir noch. Futter. Tatsächlich ist das eine der beliebtesten Produkte. Also wir haben eigentlich, ich sag mal so, die zwei bekanntesten Restaurants, die damit arbeiten. Es ist Nobelhart und Schmutzig in Berlin oder jetzt auch seit kurzem Jan Hartwig, also was ja früher aus dem Atelier war und jetzt sein eigenes Restaurant mit Jan quasi hat, die das eigentlich ganz gerne ziehen, weil wir sind halt hier original bei der Quitte. So, es ist biologisch angebaut, wir haben nichts anderes dazu, das ist halt einfach eine Zutat, die so von der Intensität her halt krass reinschlägt und in die meisten Saisons eigentlich ganz gut reinpasst.
Ist das Ding jetzt auch gezuckert?
Nein.
Das ist nicht gezuckert?
Wahnsinn.
Das ist hat aber so dieses Balsamico
Feeling, genau.
Feeling,
ja.
Dieses ja, auch leicht Viskosität süße, sirupartige. So,
ja. Genau. Wobei wir es zum Beispiel jetzt hier auch nicht lagern, also diese Fruchtbalsamicos, die wir haben, die packen wir nicht mehr ins Holzfass. Einfach weil wir halt sagen, sobald da jetzt irgendwie Vanille oder was auch immer ein Lagerungstool dazu käme, wer will es nur die Frucht irgendwo verfälschen? Und das ist nicht so unbedingt Ziel gewesen.
Sehr, sehr lecker. Also da hast du direkt Lust, allen Essig zu Hause auszusortieren und noch damit zu arbeiten. Ne? Und wenn es nur eine einfache Salatsoße ist.
Ja. Habt ihr schon so fertige Vinaigrettes in eurem Shop? So Dressings oder nur die Essige
da? Nur die Essige tatsächlich. Mhm. Einfach weil wir auch festgestellt haben, eine Vinaigrette hast du dann auch wieder eigentlich die zwei Phasen, wo du halt Flüssigphase, Essig, Ölphase, das Öl hast. Und das ist oft so, dass der normale Kunde das nicht unbedingt in der Flasche so sehen will. Dann fängst du da auf einmal an, wieder mit Stabilisatoren oder Verbindungsmitteln zu arbeiten. Dann hast du da noch Sahne dabei, dann ist es nicht haltbar, dann musst du das auch noch. Ich bin auch sehr, sehr glücklich, dass wir echt immer beim echten, ehrlichen Rohprodukt bleiben, weil ich mir auch sage, so ein bisschen Erwartungshaltung habe ich halt schon noch an den Menschen zu Hause, der dann schon mal in der Lage sein sollte, irgendwie da ein bisschen Sahne, ein bisschen Öl ranzukippen. Weil diesen Convenience-Gedanken will ich nicht unbedingt bedienen.
Okay, fair.
Das habe ich total vergessen, was das für einer sein soll.
Aber jetzt sagst du es mir.
Das ist eigentlich relativ eindeutig.
Ja.
Denke ich mir so, eigentlich, ne?
Eigentlich. Kannst dich nur blamieren, Paul. Es ist.
Also gut, das ist eindeutig. Also Johannisbeere.
Mhm. Der Mann.
Ja.
Ein Mann, ein Wort, absolut richtig.
Das ist auch sehr gut.
Beim Riechen geht es Kopfkino an, man denkt drüber nach, aber,
man hat
auf der Zunge hast du direkt Johannisbeere.
Du hast trotzdem so einen Weinmoment aber auch. Mhm. Du hast so einen Rotweinmoment. Also ich habe da voll Rotweinmoment, ne?
Ja. Du hast ja auch oft mal, ich sag mal, so einen Hauch an flüchtiger Säure in auch vielen französischen Weinen irgendwo mal drin. Das erinnert da schon echt dran.
Das ist auch ein sehr gutes
Essen. Aber wie intensiv die Johannisbeere rauskommt, mega gut. Lecker.
Sehr, sehr gut.
Ja. Vielen toll, Dank, toll, toll.
Ja, sehr gut.
Ach, einmal durchgesüffelt.
Jetzt müssen wir eigentlich Ich weiß, ich muss eigentlich so machen, aber ich unterhalte mich jetzt so kurz mit euch. Jetzt müssen wir eigentlich direkt in die Lounge gehen, gell?
Ja, gehen wir mal rein.
Ich kriege so richtig Hunger jetzt.
Mhm. Oh, wir haben was Tolles heute für dich vorbereitet. Nee, wir gehen nach Little Istanbul gleich mal.
Ach, geil.
Wir gehen gleich mal vor, bisschen türkisch essen. Aber jetzt setzen wir uns zuerst mal in die Lounge und dann kannst du deine Lieder rausdroppen. Du hörst jetzt seit einer Woche Hip-Hop.
Ich muss leider enttäuschen, es ist nichts davon dabei.
Macht gar nichts. Ist egal.
So, das sind wir. In der Lounge. Ganz anderes Feeling, ne? Mit der Musik im Hintergrund.
Irgendwie ist der Sitz bequemer geworden.
Total.
Oder der Wein haut rein, ich weiß es nicht.
Ich will auf jeden Fall, bevor wir losgehen, nochmal von diesem ersten, von dem Riesling.
Soll ich lesen?
Grapes. Oh, ich würde auch jetzt direkt eins nehmen.
Schenk dir nochmal einen.
So eine Pfälzer-Schorle?
Nee, keine Schorle. Der ist zu gut, um ihn mit Wasser zu mischen. Und ich liebe ja Schorle.
Ja, aber fang doch mal an. Mal ersten Song.
Soll ich anfangen? Okay. Dann, unser Gast fängt an.
Gast fängt an.
Dankeschön. Soll ich raushauen?
Ja, bitte.
Es wäre mein Namensvetter Jan, mit Nachnamen allerdings Blomqvist und Time Again.
Okay.
Muss man mitschreiben.
Ja, ist ein bisschen technolastiger, aber damals irgendwann mal auf einem Konzert gehört.
Okay.
Großartig, macht Spaß.
Super. Ich habe Snarky Puppy, der Song heißt Lingus und ist so ein bisschen experimentell, Instrumentalmusik. Finde ich sehr gut.
Toll. Ich mache einen Song rein, der ist letzte Woche erschienen und zwar vom lieben Casper. Der Song heißt Emma. Verdammt. Und es ist einfach ein Hit.
Muss nur noch einen dritten Song
machen. Ey, nee, lass gut sein. Wir nehmen den einfach beide mit rein. Liebe Grüße, Ben. Sensationeller Song. Guter Name für einen Song.
Guter
Name für einen Song.
Ich mache mit Nummer zwei weiter. Wir sind bei Chet Faker.
Ach, auch ein guter.
Kennt ihr?
Ja.
Sehr schön.
Holing oder?
Nee, 1998.
Ja, sehr gut. Schön.
Mag ich auch sehr gerne. Ich habe die Band oder das Konglomerat Tuxedo von Mayer Hawthorne mit dem Song The Tuxedo Way.
Schön. Von mir kommt, weil ich gerade eine Kiste ausgegraben habe aus dem Keller, weil ich ja gerade mein Buch schreibe und da sind so ganz viele Erinnerungen drin. Und eine Erinnerung an diese ganze Zeit, die ich habe, ist auch ein Album, das hieß Berlin Calling und der Artist heißt Paul Kalkbrenner. Der Song heißt Train.
Ah, das ist jedes Mal, wenn ich nach Berlin fahre und mir die S-Bahn anhört, denke ich mir immer so, ach ja, da ist es wieder. Das ist großartig, großartig. Meine Nummer drei wäre, ich dachte immer irgendwie, er wäre englischsprachig, bis mir aufgefallen ist, glaube ich, dass er aus Österreich kommt. Deswegen heißt der gute Mann jetzt auch einfach Benjamin Amaru. Mhm. Das Lied ist Username. Alles, was von ihm gerade irgendwie kommt, ich bin schwer verliebt.
Hör ich mir an. Kenne ich nicht.
Sehr gut.
Jetzt muss ich hier noch kurz, das mache ich. Ich habe dort noch einen Song, weil Casper schon genannt wurde, finde ich aber auch sehr gut, muss ich sagen. Ich mache auch nochmal Deutsch von Clouseau, featuring Mattea, der letzte Song von mir. Also der Song heißt der letzte Song.
Und ist quasi dein letzter
von
Song.
Von mir.
Sehr gut. Mein letzter Song kommt von Daft Punk mit Julian Casablancas und der Song heißt Instant Crush.
Ja, ist gut.
Ist sehr gut.
Mhm. Fühle ich. Super.
Ja, dann sind wir durch.
Mega.
Danke dir.
Das hat sehr viel Spaß gemacht, Jan.
Es war mir ein inneres Kühlschubsen, wie man so klassisch sagt. Nee, also Jungs, wirklich danke für die Einladung. Ich hatte eine Menge Freude.
Unbedingt.
Geil. Wir machen das Gewinnspiel noch. Checkt Instagram, wir machen auch alles in die Shownotes zum Hause Kaltenthaler, checkt auf jeden Fall die Seite. Geht so zum Jan, meldet euch bei ihm, wenn ihr einen großen Garten habt und viel Saft.
Ja,
da geht bestimmt was.
Geht immer.
Vielen Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Danke.
Fading
das war gut,
eins.
Der Tisch ist gedeckt.
Oh, was gibt's denn Leckeres?
Bierchen gibt's.
Frühstück.
Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken.
Ohne Mampf kein Kampf.
Karottenschaum, Zimtstück, Apfelperlen.
Prost, Brot, Sahne, Meere, ein Glas Champagner dabei.
Tschüsschen. Ich hab Flavor, also Kau und Schluck.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.